Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen veranstaltete in der Reihe Rosas Nachmittagskolleg einen Vortrag mit anschließender Diskussion von Professor Jürgen Hofmann unter dem Titel 17. Juni 1953 Deutungen im Widerstreit. Die Veranstaltung fand statt am 4. Juni 2013 im Haus der Begegnung in Dresden.
Rosas Nachmittagskolleg, eine Veranstaltungsreihe, die wir auf den Nachmittag regelmäßig legen, damit halt auch Interessenten unserer Veranstaltungen, die abends nicht so gerne noch zu später Stunde an den anderen üblichen Ort kommen, die Gelegenheit haben, hier teilzunehmen. Ich begrüße auch neue Gäste, die Herren, die ich jetzt nicht kenne, ebenso herzlich und freue mich, dass Sie alle da sind. Wir waren etwas unsicher, ob heute überhaupt der ein oder andere sich auf den Weg macht, weil er ja vielleicht nasse Füße bekommen könnte. So ging es nämlich auch unserem Referenten, den ich Ihnen hier vorstellen möchte. Herr Prof. Dr. Jürgen Hofmann, Historiker, kommt aus Berlin, allerdings heute geradewegs direkt aus Wien über Prag mit 3,5-stündiger Zugverspätung angekommen. Und deswegen sind wir froh, dass es also alles passt. Ich darf ein kurzes Wort noch sagen, da er das erste Mal heute in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Gast ist als Referent, mit wem wir es zu tun haben. Er ist also Historiker von Beruf mit Schwerpunkten der Geschichte Preußens, der DDR und der SED und der deutschen Zeitgeschichte und als solcher auch gewähltes Mitglied der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin. Aus Wien kommt er geradewegs von einer Tagung, der Internationalen Tagung der Historikerinnen, der Arbeiter und anderer sozialer Bewegungen, kurz ITH, also einer auch renommierten Historikerorganisation international. Dort gehört er dem Kuratorium an. Er ist geschäftsführender Sprecher beim Parteivorstand der Linken in der Historischen Kommission, als solcher sicherlich hier dem einen oder anderen bekannt, ist sehr engagiert im Vorstand vom Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin und nicht zuletzt auch Kommunalpolitiker, seit 1995 bereits Abgeordneter, also der Bezirksversammlung Lichtenberg von Berlin und dort Vorsitzender des Ausschusses für ökologische Stadtentwicklung, womit man jetzt erkennt, er steht also auch mitten im Leben, obwohl er also Historiker ist. So viel zur Vorrede, oder?
Willst du gerade Nein, ganz daneben darf man ja nicht stehen. Ne? Nee. Oder sollte man auch nicht.
Gut, aber wir wollen uns ja heute mit einem sehr historischen Streitthema beschäftigen, dem 17. Juni 1953. Wir haben darüber geschrieben, Deutungen im Widerstreit, also mit der Erwartung, dass unser Referent heute uns hier in diese Materie einführt mit einem Vortrag zunächst und anschließend, dass wir das in der Diskussion dann ausführlich besprechen können zu einem sehr konträren Thema, was ja auch heute nach wie vor in der politischen Landschaft als konträres Streitthema sich auswirkt. Noch eine ganz kurze Nebenbemerkung. Auf den Tischen habe ich verteilt ein paar Exemplare der Stellungnahme des Sprecherrates der Historischen Kommission der Linken, also vom 14. Mai, ganz frisch, so als Grundgerüst der heutigen Ansicht der Partei Die Linke. Damit jetzt genug der Vorrede und ich freue mich, dass Jürgen Hofmann jetzt das Wort bekommt.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Interessenten, ich danke für die Einladung. Das Thema, ich will beginnen mit zunächst damit, dass dieses Thema in den letzten 10 und auch 20 Jahren von Historikerinnen und Historikern der Linken und ihrer Vorgängerorganisation durchaus intensiv bearbeitet worden ist. Das wird häufig gar nicht zur Kenntnis genommen. Ich will nur ein paar Beispiele nennen. Eine der ersten, die sich damit befasste, war Angelika Klein aus Halle, die die Ereignisse in Halle und Umfeld anhand von Archivalien aufbereitet hat. Das war 1993, also eine ganz schöne Weile her. Und da wurde schon klar, sozusagen, das allgemeine Schema, das so abzutun als faschistischen Putsch, das geht nicht, wenn man in die wirklichen Quellen hineinschaut und sich die zu Gemüte führt. Es gab auch Publikationen über Eisenhüttenstadt. Da ist die Situation allerdings spezifisch. Da ist auch eine besondere Situation gewesen in Eisenhüttenstadt. Darf man nicht vergessen, dort wurde ein neues Werk aufgebaut. Und das war für die dort Beschäftigten und für viele Familien, das war ihr Werk. Die hatten also ein Eigentümerverhältnis dazu und da tickten die Uhren etwas anders als anderswo. Insofern muss man überhaupt immer auf die konkreten Verhältnisse schauen, was die Motivation war. Aber wir haben vor allen Dingen vor 10 Jahren eine Fülle von Publikationen vorgelegt und ich bedauere es immer ein bisschen, dass häufig noch der Streit geführt wird, ohne die inzwischen reichhaltig veröffentlichten Quellen überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Macht sich aber in der Geschichtsdiskussion immer schlecht, wenn man nur heraussucht, was die eigene Meinung stützt und alles andere ignoriert. Also nur mal zum Beispiel, 2003 gab es hier dieses, ja, als Beilage zur Zeitschrift Sozialismus von Jochen Czerny und Jörg Rösler. Ja, Jochen Czerny, ehemals Historiker an der Akademie der Wissenschaften der DDR, am Zentralinstitut für Geschichte, Fachspezialist für DDR-Geschichte, und Jörg Rösler, Wirtschaftshistoriker. Beide übrigens Mitglied der Historischen Kommission, die damals schon mit einem Büchlein hervorgetreten sind. Dann hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen, bei der ich heute die Ehre habe, zu Gast zu sein, ja, 2003 herausgegeben, Menetegel, 17. Juni, mit Beiträgen und auch mit Dokumentationen, unter anderem auch, ja, das Memorandum von Stefan Halm zum 17. Juni, was hier veröffentlicht ist, die Ausarbeitung von Erich Löst, Elfenbeinturm und Rote Fahne. Ja, Bertolt Brecht kommt hier zu Wort, ja, und eine Reihe von Historikern und Fachleuten, die sich damals, also Historikern und Literaturwissenschaftlern, Karl-Heinz Gräfe war mit dabei, der ja vielleicht den einen oder anderen bekannt ist. Die bereits genannte Angelika Klein war ebenfalls mit von der Partie. Siegfried Prokop, der auch ein eigenes Buch dann noch gemacht hat über die Intellektuellen und den 17. Juni, war ebenfalls mit dabei. Also das ist ein Produkt aus Sachsen. Kann ich nur empfehlen, dass man das sich vielleicht mal zulegt. Dann hat meine Kollegin Wilfriede Otto herausgegeben, die SED im Juni 1953, interne Dokumente. In diesem Buch sind alle Protokolle der SED-Parteiführung im Wortlaut veröffentlicht, die damals diskutiert haben um den 17. Juni. Wenn man das liest, kriegt man natürlich mit, dass man das zunächst auch in der Führung der Partei sehr kritisch über den 17. Juni, nicht über die Ereignisse an sich, sondern über die eigene Verantwortung an diesen Ereignissen diskutiert wurde. Das änderte sich dann. Also das war dann, als man das Muster hatte, was der 17. Juni zu sein hatte, war die Schiene der Selbstkritik, wurde nicht mehr bedient oder nur noch punktuell. Hier kann man alles nachlesen aus den Protokollen, aus den Archiven. Das ist also authentisch, was hier publiziert ist. Nur zu empfehlen. Auch die, hier ist auch abgedruckt die Ausarbeitung, die die sowjetischen Genossen für den Ministerrat der Sowjetunion und für das ZK der KPDSU gemacht haben über die Situation in der DDR. Darauf kommen wir aber noch zurück. Und ich möchte noch ich selbst habe dann mit einer Kollegin gemeinsam veröffentlicht, ebenfalls Dokumente aus Berlin. Und zwar Dokumente außerhalb der Bauarbeiterereignisse. Weil ja, wenn über Berlin die Rede ist, geht es immer nur um die Bauarbeiter und ihre Demonstrationen. Aber dass in Berlin nahezu flächendeckend in allen Großbetrieben gestreikt wurde, Betriebsversammlungen stattfanden, das ist häufig gar nicht in der Optik drin. Das ist dann später schön gerechnet worden, indem man zum Beispiel die Parteidruckereien und die Theater mit in die Rechnung einbezogen hat, ja, die zufällig nicht gestreikt haben. Dann konnte man die Zahlen drücken. Ja, also dann, aber und in diesem Band haben wir ausschließlich Archive und Akten, zeitgenössische Akten und Dokumente der SED-Bezirksleitung, also der Bezirksleitung Berlin der SED, wie sie sich offiziell nannte, des FDGB, des Präsidiums der Deutschen Volkspolizei, ausgewertet und im Wortlaut publiziert. Nur unter Kürzung von Personennamen, ja, weil wir nicht in der Lage waren, in der Kürze der Zeit alle Personen aufzuspüren und zu befragen, ob sie einverstanden sind, dass ihre Namen im Klartext genannt werden. Also haben wir die Namen eingekürzt. Ja. Sie stehen also dann immer nur Buchstaben statt eines Familiennamens, aber ansonsten authentisch die Dokumente. Und da wird auch klar, wie weitgreifend die Unzufriedenheit war, wie tiefgreifend sie war, und das wären auch noch ein paar andere. Obwohl Berlin immer ein Sonderfall ist, was damit zusammenhängt, dass es eine Vier-Sektoren-Stadt war. Und es ja auch, also die Grenze im wahrsten Sinne des Wortes noch offen war und man rüber und nüber wandern konnte, so und auch so nicht. Und die Henningsdorfer Arbeiter, die sich zur Arbeitsniederlegung entschlossen hatten, sind ja durch Berlin westmarschiert, durch die Westsektoren von Berlin. Sind dort von der Polizei begleitet worden und so weiter. Dann haben sich die Demonstranten gemischt und so weiter. Also da sind immer Dinge, die man mitdenken muss, ändert aber nichts an der Problemlage. Also ich warne immer davor, dass sozusagen natürlich gerade in Berlin haben sehr viele mitgemischt, die persönlich nicht betroffen waren von den sozialen Problemen, die dort artikuliert waren, weil sie ganz woanders wohnten und ganz woanders arbeiteten. Aber an der Problemlage selber ändert das überhaupt nichts, ob da 1.000 oder 2.000 Leute noch mitgelaufen sind, die aus dem Wedding kamen, ja, oder aus Zehlendorf oder von sonst wo. Von den Büchern, die von einem Autor sind, die der nun wirklich nicht der Sympathie gegenüber linken Bewegungen verdächtig ist, ist Volker Koop. Ja. Ich empfehle dieses Buch deshalb, weil im Unterschied zu anderen Publikationen, er stützt sich auch ausschließlich auf Quellen und Dokumente der Deutschen Volkspolizei, der Bezirksleitungen, der SED, der staatlichen Organe, also Rat der Bezirke und so weiter. Also er stützt sich auf wirkliche Quellendokumente und nicht auf Zeitungsberichte und Erinnerungen und schreibt das zusammen, sondern das sieht man an den Fußnoten, sehr sauber, sehr sorgfältig recherchiert. Man muss nicht mit jeder Bewertung einverstanden sein, die er gibt, aber das ist ein quellengesättigtes Buch, was einen Überblick gibt über die Ereignisse, und zwar in allen Bezirken der DDR. Also er fasst den gesamten Raum, gibt das hier wieder, recht sorgfältig gemacht und insofern nur zu empfehlen. Es gibt da noch weitere Bücher, ich wollte nur mal das als Beispiel sagen, was ich einfach noch mal in Erinnerung rufen will, weil wirklich wir haben genügend Material. Also die Diskussion könnte eigentlich anhand von Material und Fakten erfolgen und nicht anhand von vorgefassten Meinungen oder den Dingen, die man gerne haben will. Und bei der inhaltlichen Geschichte möchte ich einsteigen mit dem mit einem Zitat, mit einem gekürzten Zitat von Willy Brandt. Es gab ja dann im Deutschen Bundestag eine Diskussion im Zusammenhang mit dem Gesetz, was man zum Tag der Deutschen Einheit, was man dann verabschiedete. Der Titel Tag der Deutschen Einheit stammt übrigens von Herbert Wehner, ist Herbert Wehners Vorschlag gewesen. Ja, in den vorbereitenden Besprechungen zu der Bundestagsinitiative hat Herbert Wehner das vorgebracht. Was sagt Willy Brandt am 1. Juli 1953, also sehr zeitnah, zu den Ereignissen? Wenn die Arbeiter in der Zone für bestimmte politische Zwecke im Westen so ausgeschlachtet werden sollen, wie es uns heute hier vorgetragen worden ist, dann muss man darauf erwidern, sie fassen die Wiedervereinigung nicht als eine Gelegenheit zu persönlichen Gewinnstreben. Sie wollen demokratisieren, nicht restaurieren. Ich habe es nicht gehört oder gelesen, es habe Demonstrationen gegeben, die Hoch-Adenauer gerufen hätten. Also Willy Brandt zielt auch genau auf die demokratische und die soziale Komponente dieser Bewegung und die bringt er dort in der Debatte zur Geltung gegenüber denen, die den Slogan von der deutschen Einheit allzu kurz sehen, als eine Befürwortung der Adenauer-Politik. Das war auch nicht die Idee von Herbert Wehner. Ja. Also dem ging es natürlich, als er das vorschlug, nicht darum, dass die Arbeiter in der DDR im Osten Deutschlands auf die Straße gegangen sind, ja, weil sie unbedingt der Bundesrepublik beitreten wollten. Das war damals nicht das Thema, sondern für die Sozialdemokraten war klar, hier hat sich Arbeiterwille artikuliert, hier hat sich der Unmut über mangelnde Demokratie artikuliert, fehlende Demokratie, und hier hat sich ein Potenzial gezeigt, was eventuell im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um die deutsche Einheit zum Tragen gebracht werden könnte. Dass das dann alles ein bisschen anders gekommen ist, wissen wir inzwischen, aber zunächst war damals dieses Hoffnungspotenzial noch drin. Wie lief das nun hier in Dresden? Es tut mir leid, ich will mal nur noch kurz skizzieren. Hier sitzen bestimmt Leute, die das besser wissen, wie es in Dresden gelaufen ist. 17. Juni, Sachsenwerk, Niedersedlitz. Ja. Der dortige Parteisekretär hält über den Betriebsfunk eine Rede zur Frage der Normerhöhung. Er verteidigt sie und begründet sie, warum das notwendig ist. Im Anschluss an diese Ansprache über den Betriebsfunk, die Älteren kennen das noch, ja, überall in den Werkhallen, in den Büros hingen Lautsprecher, ja, die Leute beschalten, ob sie wollten oder nicht. Und wenn man den Lautsprecher abschaltete, das konnte schon als staatsfeindliche Tätigkeit ausgelegt werden, das war also gar nicht so einfach. Danach gab es Protestversammlungen der Belegschaft. Also die Belegschaft traf sich zu Protestversammlungen. Und dazu kam noch, dass eine Gruppe SED-Mitglieder, eine SED-Parteigruppe, zuvor in Berlin war zum Studienaufenthalt und Nachrichten von den ersten Ereignissen in Berlin mitbrachten, die ja vor dem 17. Juni schon begonnen haben. Also es bedurfte nun nicht einer Rundfunkansprache von Egon Bahr im Rias, ja, sondern der Topf kochte dort schon in Berlin. Und schon nicht nur in Berlin, auch in den Bezirken, ja, schon seit mehreren Tagen, aber in Berlin war es eben besonders brisant. Ja, und Gewerkschaftsvorsitzende, Parteisekretär, Werkleiter können alle nicht deeskalieren. Das Misstrauen saß tief. Selbst Otto Buchwitz war nicht in der Lage, die Wogen zu glätten. Und Otto Buchwitz hatte einen Ruf unter sächsischen Arbeitern. Das ist ohne Zweifel. Es formiert sich eine Demonstration, zunächst 1000 Leute, und die wird immer größer. Man zieht nach Dresden, es schließen sich Beschäftigte aus Niedersedlitz, Dobritz, Zeiss-Ikon und so weiter an. Ziel ist der Theaterplatz, ist ja bekannt. Und hier gelingt es dann, sowjetischen Einheiten und Angehörigen der Volkspolizei nach einiger Zeit den Theaterplatz zu räumen. Und auch auf dem Postplatz kann die drohende Eskalation abgewendet werden. Da wurde nämlich der Versuch, auf das Telegrafenamt zu stürmen, ein HO-Warnhaus zu stürmen. Das kann verhindert werden. Ja. Es gibt auch Warnschüsse hier in Dresden. Und gegen Abend 19 Uhr zerstreut sich dann die Protestversammlung zunächst. Danach ist folgen 200 Verhaftungen. Am anderen Tag gibt es erneut Streiks, kleinere Demonstrationen. Wesentlich komplizierter als in Dresden ist die Situation in Görlitz. Hier dringt man ins Frauengefängnis ein. Es werden Gefangene befreit und es wird ein Stadtkomitee gebildet in Görlitz von den Protestierenden. Auch hier muss man die besonderen Verhältnisse in Görlitz betrachten. Wir hatten es 8 Jahre nach dem Krieg. In Görlitz waren besonders viele Familien betroffen davon, dass sie nicht mehr in ihrer Heimat ansässig sein konnten. Oder sie hatten unmittelbare Familienangehörige, die davon betroffen waren. Und nicht alle sind ja 45 von alleine gegangen, sondern etliche sind ja auch in den Folgejahren dann zwangsweise ausgesiedelt worden aus den dann polnischen Gebieten. Und das merkt man auch, kann man auch nachvollziehen an den Akten und Unterlagen, an den Losungen. Also die weg mit der Grenze und so weiter, ja, wir wollen zurück in unsere Heimat und so weiter. Diese Losungen und diese Rufe waren da, die kommen. Und das hängt mit dieser speziellen Situation zusammen. Und auch in Niesky ist eine besonders zugespitzte Situation. Dort gibt es sogar fast bürgerkriegsähnliche Zustände. Trotzdem muss man, wenn man die Gesamtbilanz zieht, die hier zusammengestellt ist aus den Akten und Unterlagen, bei über 22.500 Streikbeteiligten und schätzungsweise über 43.000 Demonstranten, ja, gibt es insgesamt nur 3 Verletzte unter den Protestierenden. Ja, unter Polizei und so weiter ist die Zahl etwas höher, aber das sind jedenfalls die Aktenkundigen. Im Bezirk Leipzig gibt es ebenfalls Streiks. Da streiken am 17. 6.500 Arbeiter und Angestellte, 30.000 beteiligen sich an Demonstrationen. Hier kommt es stellenweise zu größeren Zuspitzungen. Im Bezirk Leipzig sind 5 Tote zu beklagen und 7 Verletzte. Und in Karl-Marx-Stadt geht es relativ ruhig zu, mit 1200 Streikenden am 17. Und keine nennenswert erfassten Demonstrationen. Das heißt nicht, dass es keine gegeben hat, aber jedenfalls die Unterlagen der Räte der Bezirke und der Polizeibehörden erfassen keine Demonstrationen in nennenswerten Umfang. Wie gesagt, das sind alles Zahlen, die auch Ihr Herr Volker Koop ja, zusammengestellt hat aus den Unterlagen der Bezirke, wo man das nachlesen kann. Man könnte das jetzt ausweiten. Von Rostock bis Plauen, überall hat es in größeren oder in kleineren Umfang Proteste, Streiks, Demonstrationen oder wenigstens Betriebsversammlungen gegeben. Was war die Ursache? Und da würde ich zunächst die Hausgemachten beleuchten, denn über die Hausgemachten, denke ich mir, muss man intensiver reden. Da gab es im Juli 1952 den Beschluss der zweiten Parteikonferenz zum planmäßigen Aufbau des Sozialismus. Das muss ja an sich nichts Schlechtes sein, aber das bedeutete zugleich Einschnitte in der sogenannten Bündnispolitik. Ist klar, in dem Moment, wo ich den Sozialismus planmäßig aufbaue, bewerte ich die Gruppen und sozialen Gruppen und Schichten, die nicht zu den Trägern des Sozialismus gehören, ganz anders als wenn ich in einer anderen Entwicklungsphase bin. Also das hat durchaus maßgebliche Auswirkungen. Hat übrigens schon Jahre zuvor in der Parteiführung der SED schon mal eine Rolle gespielt in der Diskussion, als die Frage stand, wann können wir die Etappe der volksdemokratischen Revolution, Gänsefüßchen, wann können wir die überwinden und wann können wir auch zum Sozialismus schreiten? Und schon damals hat es warnende Stimmen gegeben und die gesagt haben, also wenn wir das machen, hat das Konsequenzen für die sogenannte Bündnispolitik. Punkt. Es folgen dann, gemessen, also in die Situation eingebettet, das hängt ja auch mit der internationalen Situation zusammen. Es ist ja ganz interessant, dass erst in letzter Minute dieser Beschluss der SED vom ZK der KPdSU sozusagen halbherzig gebilligt wird. Es hat keine nennenswerte Größe der KPdSU-Führung an der zweiten Parteikonferenz teilgenommen. Hängt auch damit zusammen, dass im Zusammenhang mit Stalin und Stalins Tod und beziehungsweise den bevorstehenden Machtverschiebungen man ja im eigenen Lande beschäftigt war. Im April 1953, und da kommen wir jetzt zu den hausgemachten Dingen, wurde eine Neuregelung der Lebensmittelversorgung verfügt ab 1.5., also ab 1. Mai. Keine Karten mehr für Unternehmer, Handwerker, Händler, Selbstständige. Und da muss immer mitgedacht werden, wir befinden uns in Deutschland. Es gab kaum eine Arbeiterfamilie, die nicht unmittelbar bekannt oder befreundet war mit so einem kleinen Handwerker oder die selber auch eine Handwerkerfamilie in der engeren oder weiteren Verwandtschaft hatte. Also das sind nicht irgendwelche Gruppen da weit weg gewesen, sondern das sind Verwandte, Bekannte gewesen, die es getroffen hat. Dann folgten gleich darauf in der letzten Aprilwoche Preiserhöhung für Fleischwaren, Marmelade, Süßwaren, Backwaren und die Streichung der Fahrpreisermäßigung, die natürlich insbesondere die Arbeiter und Studenten und Schüler trafen, ja, die ja vorher von der Fahrpreisermäßigung profitiert haben, die wegfiel. Und was mitzudenken ist, ist die Auswertung des sogenannten Slansky-Prozesses. In der CSR, wo ja, ist ja bekannt, ja, der ehemalige Generalsekretär der tschechischen Partei als Zionist, ja, angeklagt wurde und mit Mitstreitern zum Tode verurteilt wurde, ja, erschossen, ja, die Asche auf der Straße verstreut. Das sind alles leider schmerzliche Tatsachen. Hier bei uns, hier in der ehemaligen DDR, traf es zunächst Franz Dahlem. Später traf es auch andere. Also Franz Dahlem wurde aussortiert aus der Parteiführung und später wurden andere auch aussortiert. Ja, die Paul Merker, ja, der sich in Mexiko für die Rechte der Juden, also für die Wiedergutmachung gegenüber der jüdischen Bevölkerung eingesetzt hat und so weiter, ja, der dann vorbereitet werden sollte für als deutscher Slansky für einen Schauprozess, wozu es nicht mehr kam. Ja. Aber was aktenkundig ist, ist, dass der Mann geschlagen wurde, ne, um ihn weich zu klopfen. Das ist aktenkundig und eine Tatsache. Auf dieser Tagung, das war die 13. des ZK der SED, wird der Beschluss zur Normerhöhung gefasst. Ende Mai hat der Ministerrat diese Normerhöhung verfügt. Man wartete also nicht ab den Diskussionsprozess, also dass die Normen verbessert werden mussten, dass man technisch begründete Normen brauchte und die vorherigen Fantasienormen auf Dauer für die Volkswirtschaft nicht tragbar sind. Das ist kein, also darüber muss man nicht diskutieren. Das ist, jeder Ökonom sagt, ja, okay, man braucht da andere Normen. Aber die Art, wie sie ins Leben gesetzt wurden, das war ja das, was die Arbeiter empörte. Und es kommt auch zu ersten spontanen Arbeitsniederlegungen. Und das vor dem Feld auch einer verstärkten sogenannten Republikflucht. Die Flüchtlingszahlen stiegen ja seit dem Sommer
1952, seit dem Beschluss zum planmäßigen Aufbau des Sozialismus, als Bauern drangsaliert wurden, als die junge Gemeinde drangsaliert wurde, als Misstrauen um sich griff und viele Leute wegen einer falschen Bemerkung und so weiter, ja, in Haft kamen und als zu Feinden deklariert wurden, stiegen die Flüchtlingszahlen. Und das hat natürlich auch die Volkswirtschaftskraft im Osten Deutschlands stark gemindert. Und das war ja der Anlass dann für die verantwortlichen sowjetischen Offiziere und Beauftragte, eine Expertise zu erarbeiten für den Ministerrat der UdSSR, der dann in ein Dokument eingeflossen ist, was ich nannte, die Maßnahmen zur Gesundung der politischen Lage in der DDR. Und da in dieser Krisensituation, Anfang Juni bereits, wird eine SED-Delegation nach Moskau beordert zu Gesprächen, die bis zum 5. Juni dauerten. Grotewohl, Ulbricht und Fred Oelsner, die drei, wurden nach Moskau gerufen. Wilhelm Pieck war schwer krank und befand sich zur Behandlung in der Sowjetunion. Er hatte sich übernommen, ja, bei einer Veranstaltung. Er war also nicht handlungsfähig, deswegen war der formelle Parteivorsitzende Otto Grotewohl. Als Paritätischer. So, und als die SED-Delegation aus Moskau zurückkommt, beschließt das Politbüro das Kommuniqué zum neuen Kurs. Und jetzt ist es interessant, es wird korrigiert. Die Maßnahmen gegen Selbstständige, Gewerbetreibende und so weiter werden korrigiert. Auch die Maßnahmen gegen die Kirche, die kirchenfeindlichen Maßnahmen werden korrigiert. Was nicht korrigiert wird, ist die Normerhöhung. Das stand nämlich in dem Papier für den Ministerrat der KPdSU nicht drin. Da gibt es keine Passage über die Normerhöhung. Es wird alles realisiert, sozusagen, was in dem Moskauer Papier stand. Aber, und das muss man sich mal vorstellen, die Partei hatte einfach das Gespür und den Kontakt für die Klasse verloren, für die sie antreten wollte. Sie deklariert sich als Partei der Arbeiterklasse und bekommt nicht mit, was das für ein heißes Thema ist. Macht das, und das hat was mit Stalinismus zu tun und auch etwas sozusagen mit dem hierarchischen Denken im sogenannten sozialistischen Lager oder im Ostblock. Ja, man machte das und es ging völlig vorbei, dass eigentlich der Kernpunkt, die Handwerker haben, die sind in den Westen gegangen. Die haben nicht demonstriert und haben auch nicht gestreikt. Gestreikt haben die Arbeiter. Und die Streiks begannen bereits Ende Mai, nicht erst zum 17. Juni. Da waren es kleine Arbeiterniederlegungen, die dann am 17. Juni brach das voll aus. Das ist aber bezeichnend sozusagen für den Mechanismus, der da wirkt.
Da gibt es auch Dokumente.
Ja, natürlich. Ja, alles bei kann man alles, die ganzen Dokumente kann man bei Wilfriede Otto unter anderem nachlesen. Ja, in meiner Publikation in den Berliner Ereignissen kann man es auch nachlesen. Und bei Volker Koop, der hat nicht die Dokumente, der schildert die Ereignisse. Also insofern ist, wenn man die Originaldokumente haben will, ist Wilfriede Otto die erste Adresse und die zweite Adresse ist Jürgen Hofmann. Sie hat die umfangreichere Sammlung gemacht. Wir haben uns ja die Arbeit geteilt. Und ich habe das mehr auf Berlin konzentriert, weil ich mal klarstellen wollte, das ist nicht nur ein Bauarbeiterstreik gewesen, ein Bauarbeiterereignis, sondern das ist eine Sache, die sozusagen bis in alle Großbetriebe hineinreichte. Und das war das Anliegen damals, was ich belegen wollte oder prüfen wollte und belegen wollte. Und wir konnten es auch belegen, ganz nachhaltig. Wie die Ereignisse weiter? Die in Berlin verabreden sich am 13.06. dann bei einer Dampferfahrt die Bauarbeiter zum Streik. Nun ist das aber auch nichts Ungewöhnliches. Also wir kommen aus Deutschland und aus der deutschen Arbeiterbewegung. Dass man dort einen Streik verabredet, ja, ist also nicht gerade zu begrüßen in jedem Falle, aber ist eigentlich so unnormal gar nicht. Ja, aber jetzt kommt es dazu, als der Ministerrat und die Führung der SED mitbekamen, die Normfrage ist sozusagen der Knackpunkt, wurde auch die Normfrage korrigiert. aber am 16. Juni. Und am gleichen Tag steht in der Gewerkschaftszeitung Tribüne, die alle in die Hand gedrückt bekommen, ein Artikel, der die Normerhöhung begrüßt. Nun muss man auch noch die sozialen Auswirkungen bedenken. Ich hatte gesagt, Preiserhöhung, ja, in vielen wichtigen Bereichen Preiserhöhung und dann eine 10%ige Normerhöhung, die einen Reallohnverlust bedeutete. Das heißt, die Leute konnten sich noch weniger kaufen als vorher und das Angebot war ohnehin knapp. Es war ja nicht so, dass weder die HO-Läden noch die normalen anderen Läden, Konsumläden waren ja voll von Waren. So war es ja nicht. Kann man auch in den Dokumenten nachlesen, der Unmut entzündet sich eben daran, dass man am Tage, die zwei Tage lang hört, wie groß die Erfolge beim Aufbau des Sozialismus sind, ja, über den demokratischen Rundfunk bekommt man das ja über den Betriebsfunk mitgeteilt und dann abends kommt man nach Hause und die Frau hat wieder Kindermarmelade kaufen können, weil sie alle war. Und nicht gab. Also das sind sozusagen, da hat sich Zündstoff angesammelt über längere Zeit. Und das wird auch in den Parteidiskussionen in der Führungsspitze in den ersten Zusammenkünften deutlich. Dass einer sagt es direkt, ja, da hat sich über 8 Jahre Unmut angestaut. Also seit 45. Eine sehr richtige Einschätzung. Der Satz fällt später nicht mehr. Ne? Der fällt unmittelbar unter dem Eindruck der Ereignisse, wo man sich die Frage stellt, ja, unsere Arbeiter, wie können die das machen und was ist da los? Aber das Misstrauen sitzt ihm so tief, dass selbst als es sich rumspricht, da wird korrigiert. Ganz im Gegenteil, die Regierung wird unglaubwürdig. Vorher sozusagen haben sie die Normerhöhung per Prikass durchgedrückt. Und dann korrigieren sie halbherzig, lassen die Normerhöhung aus, obwohl die Arbeiter das ja gefordert haben, schon vor dem 17. Juni die Forderung an die Regierung herangetragen wurde. Und dann, ja, also man war in einer Glaubwürdigkeitskrise, in einer tiefen Glaubwürdigkeitskrise. Ja, und das ist natürlich dann in Berlin, aber eben nicht nur in Berlin, zu Ausbrüchen dieses Unmuts kommt, ist eigentlich verständlich. Und das sind die hausgemachten Zeiten, die man selbst durch fehlende Analyse, ja, indem man über die Köpfe der Leute hinweg regiert. Also es sind ja alles Sachen, die wir vor über 20 Jahren alle noch einmal erlebt haben. Ne? Also in anderen Zusammenhängen, aber sozusagen das Grundmuster ist das Gleiche. Nicht? Dann Ende der 80er Jahre hieß es, was der 8. Parteitag beschloss, wird sein. Und dann gab es keine Krise mehr. Ne? Ja, da gibt es ein paar Schwierigkeiten, da müssen wir durch. Und das Ergebnis lag dann klar auf der Hand. Das natürlich dann sofort. Und da müssen wir die Situation bedenken. Wir hatten 8 Jahre nach dem Krieg. Die Arbeiterklasse war nicht mehr die Arbeiterklasse der 20er Jahre, ja, sozusagen organisiert in KPD und SPD und in Gewerkschaften. Die hatte sich stark gemischt. Wichtige Funktionäre der Arbeiterbewegung, wenn sie die Nazi-Zeit überlebt hatten, saßen in Funktionen, die sie zum Teil mit Herzblut ausfüllten, zum Teil gar nicht ausfüllen konnten, also wo sie überfordert waren, was aber auch ganz normal war. Und viele Mitläufer und Anhänger der NSDAP waren hinabgestoßen worden in diese soziale Schicht. Also auch das gehört mit sozusagen zu dieser sozialen Gemengelage. Aber das eigentliche Problem bleibt dieser angestaute soziale Unmut und natürlich auch der Unmut darüber, dass man in der Zeitung etwas las, was im Leben nicht stattfand. In der SED-Führung und in dem Ministerrat einigte man sich dann darauf, auf die offizielle Sprachregelung, das war ein faschistischer Putsch. Ja, es kann schon sein, dass da ehemalige Anhänger der NSDAP die Gunst der Stunde nutzen, um ihren Ärger, ihre Wut zum Ausdruck zu bringen. Aber das Ganze als solches zu deklarieren, trägt einfach nicht. Wenn man sozusagen die Gesamtkette nimmt, merkt man, das trägt nicht. Aber das hatte Konsequenzen. Eines der Konsequenzen will ich hier als Beispiel nennen. Der Justizminister Feschner, ein ehemaliger Sozialdemokrat, erster DDR-Justizminister, hatte am 30.06., also das wurde am 30.06. veröffentlicht im Neuen Deutschland, auch um die Atmosphäre zu beruhigen, klargestellt, das Streikrecht steht in der DDR-Verfassung. Wir verfolgen keine Streikenden, wir verfolgen nur Verbrechen, die in diesem Zusammenhang begangen wurden. Dieses Interview wurde ihm ausgelegt als Unterstützung faschistischer Umtriebe. Feschner kriegte einen Geheimprozess und wurde in einem Geheimprozess zu einer hohen Zuchthausstrafe verurteilt. Dann Mitte der 50er Jahre klammheimlich begnadigt. Und damit das Gerichtsurteil auch richtig sattelfest ist, fand man noch jemand, der unzüchtige Übergriffe nach § 175 ihm bescheinigte. Und damit sozusagen war das doppelt genäht. Und da konnte man Kontrollratsrecht anwenden. Die Begünstigung faschistischer Umtriebe stand nach Kontrollratsrecht unter schwerer Strafe. Und das zusammen mit § 175 hatte man genügend Gründe, ja, eine hohe Zuchthausstrafe zu verhängen. Und das hat man auch gemacht. Ja, wohl bemerkt, ein stellvertretender Vorsitzender der SED und erster Justizminister. Nur, weil manche denken, na gut, was soll denn der Streit, ob man da nur sagt, faschistischer Putsch oder was auch immer. Das hatte wirklich Konsequenzen für die Art der Strafverfahren, für die Strafhöhen von bestimmten Leuten und so weiter, hatte das Konsequenzen. Und es deckte zu, sich weiter über die eigene Verantwortung, über die diskutieren zu müssen. Und es war klar, das war faschistischer Putsch, war fremdgesteuert, ja, und damit waren alle kritischen Diskussionen vom Tisch. Und es unterm Strich kam raus, dass der Mann, an dessen Ablösung schon gearbeitet wurde, nämlich Walter Ulbricht, fester im Sattel saß als je zuvor. Wobei man ihm zur Ehre noch sagen muss, er hat wenigstens begriffen, dass was geändert werden muss. Was sein Nachfolger, also dieses Vermögen nicht mehr entwickelt hat. Viele Jahre später. Das hat er wenigstens noch, das hat er auch noch mal ein zweites Mal. Nicht? Bei 1961 hat er auch noch einmal drastische Maßnahmen und Einschnitte, wo man darüber streiten kann, was die nun sollen oder nicht sollen, aber er hatte wenigstens begriffen, dass man hinterher sozusagen politisch was ändern muss. Aber die Leute sind dem widersprüchlich. Und wie gesagt, dann diese ganze, schon zu dieser Zeit beginnt es, im Westen diskutiert man, was machen wir mit dem 17. Juni, man streitet sich im Vorfeld. Dann gibt es die Diskussion, ja, ist der so wichtig oder ist der nicht so wichtig? Können wir den als Tag der deutschen Einheit bezeichnen? Oder nehmen wir da nicht uns sozusagen Stoff für spätere, wichtigere Ereignisse weg? Ja, und Wehner hat das, und dann haben sich alle angeschlossen, ja, also hat das die Wogen geklettet. Er konnte das ja sozusagen in seiner schnottrigen Art und sarkastischen Art sozusagen Widersprüche niederbügeln. In der SED selbst hatte es ja, war die Vorbereitung der 15. Tagung im Gange, die dann im Juli stattfand. Und in dieser Vorbereitung der 15. Tagung wurde Herrnstadt, der Chefredakteur Neues Deutschland, beauftragt, ein Papier zu erarbeiten. Dieses Papier ist nie zur Verhandlung gekommen, auch abgedruckt, ja, kann man auch nachlesen, das Herrnstadt-Papier inzwischen im vollen Wortlaut. Und da stehen genau die Dinge drin, ja. Bürokratisierung des Parteiapparates, ja. Die nicht wahrheitsgemäßen Presseberichterstattung. die fehlenden Kontakte zur Massenbasis und, und. Also es kann man alles, ja, ist alles aufgelistet unter den Mängeln, wo er der Meinung ist, da muss korrigiert werden, da muss was gemacht werden. Das Papier ist nicht zur Verhandlung gekommen, das verschwand stillschweigend und Herrnstadt wurde zusammen mit Zeiser beschuldigt, eine fraktionelle Gruppierung zu bilden zu wollen und die Partei spalten zu wollen und sie wurden aus der Führung entfernt. Und Fechner, der Justizminister, wurde sogar aus der SED ausgeschlossen. Später wieder klammheimlich aufgenommen. Ja, und es folgt dann die Verhandlung in Moskau über die Reduzierung der Lasten. Und da kommen wir jetzt zu den internationalen Dingen und da sage ich nur noch mal ein paar Stichworte, sonst ich sehe schon, ich rede zu lange, ich bitte um Entschuldigung. Das Ganze muss natürlich eingebettet werden in die Situation des Kalten Krieges, in die Konfrontation der Supermächte. Das ist nicht zu denken ohne das Wettrüsten, um den Wettrüstungslauf, Wettlauf Atomwaffen. Der Sowjetunion war es gerade gelungen, das Atomwaffenmonopol zu brechen. Die Amerikaner machten schon wieder den Anlauf für die nächste Waffenstufe der Atomwaffen. In Korea hatte sich der Stellvertreterkrieg festgefahren. Man war kurz vor dem Abschluss eines Waffenstillstandes. Also, keine Seite, die Chinesen wollten auch nicht mehr und die Amerikaner wollten auch nicht mehr sich dort verheizen. Übrigens, Südkorea hat diesen Vertrag nie unterschrieben. Ne? Nur mal so nebenbei. Ja? Ne? Der ist abgeschlossen worden zwischen der UNO, ja, China und Nordkorea. Ne? Der südkoreanische Präsident hat das Papier nie unterschrieben. Der damalige und spätere haben es auch nicht unterschrieben. Ja, dieser Waffenstillstand, der ja jetzt wieder in Gefahr ist und da in heißen Krieg umzuschlagen. Aber das muss man, wenn man diese Situation im Hinterkopf hat, einmal der Koreakrieg, der ja mit großer Brutalität geführt worden ist von beiden Seiten, mit wahnsinnig vielen Opfern, sowohl der Kämpfenden als auch der Zivilbevölkerung, muss ich das mal wieder ins Bewusstsein rufen. Massenweise sind die Leute dort abgeschlachtet worden und getötet worden, ja, weil ja die Front hin und her ging. Ja. Einmal fast bis ganz nach Süden, blieb nur noch ein Zipfel übrig, dann wieder zurück bis an die chinesische Grenze, ja, und dann festgefahren am Breitengrad, der ja jetzt noch die Linie ist. Vor diesem Hintergrund hatten natürlich alle Angst, sind wir genügend gerüstet für einen militärischen Schlagabtausch? Und der DDR wurden in diesem Zusammenhang aufgenötigt, Rüstungsanstrengungen, zusätzlich zu den Reparationen Rüstungsanstrengungen. Junge Leute mussten aus der Produktion abgezogen werden in die kasernierte Volkspolizei, fehlender Produktion. Aus der Produktion musste Material, Geld und Ressourcen mussten entnommen werden für die Aufrüstung, für Rüstungsanstrengungen. Andererseits hat wieder der Koreakrieg und sein Ende in Form des Waffenstillstandes dazu geführt, dass 1953 in der heißen Phase sich dann alle Leute klar waren, also wir machen hier nicht noch einmal einen Schauplatz in Mitteleuropa auf. Also alle Mächte waren, beide Seiten waren sich im Klaren. Also der hat praktisch in mehrerer Hinsicht gewirkt, diese Konfliktsituation. Dann muss man bedenken, die Neuorientierung, die durch Stalins Tod und die Machtkämpfe in Moskau stattfanden, ja, wo sich die Armee neu positionieren musste und auch innenpolitisch in der Sowjetunion man sich neu positionieren musste. Es gab den EVG-Vertrag, dessen Tragweite man damals noch nicht absehen konnte, den man aber als Bedrohung empfand. Und die EVG empfand die Rüstungsanstrengung des Ostens als Bedrohung und den Krieg in Korea als Bedrohung für die mitteleuropäische Situation, dass sowas könnte auch in Mitteleuropa passieren. Ja, und dann gab es natürlich auch Streikbewegungen in der CSSR und in Ungarn und in anderen Ostblockländern, was häufig auch vergessen wird. Also das gehört eigentlich mit dazu, aber dazu müsste der Kollege Gräfe reden, der kennt sich da wesentlich besser im Detail aus. So, bitte um Entschuldigung, ich höre jetzt einfach auf, ich habe Sie vielleicht etwas, ja, ich habe etwas zu viel geredet, wir sollten ins Gespräch kommen.
Ja, vielen Dank erst einmal für den Vortrag. Er hatte sich selbst das Ziel gesetzt, 20 Minuten zu sprechen, so erklärt sich jetzt die Entschuldigung. Ich wollte ihn aber nicht unterbrechen, ich glaube, das war auch richtig so. Wie lange wir jetzt in der Diskussion fortsetzen, das hängt jetzt alleine vom Publikum ab. Ich würde also das Wort jetzt an die Runde geben zu Fragen und Meinungen. Vielleicht gibt es zunächst Fragen zu sachlichen Dingen, dass man das jetzt vorweg klären muss. Zum Beispiel EVG, gerade eben noch gefallen, ist das eben noch bekannt?
Ja, doch.
Sonst, also solche Fragen gibt es jetzt nicht direkt. Dann bitteschön, da war schon die erste Meldung.
Ja, zunächst mal danke für die Darstellung. Ich muss sagen, dass ich mich jedenfalls anschließen kann. Ich habe den 17. Juni in Halle an der Saale erlebt, habe also vorher dort gelebt und bin dort in die Oberschule damals gegangen. Und die Situation war ja tatsächlich so, dass eine Menge Dinge nicht mehr so waren, dass sie den Leuten gefielen. Das ging schon los auch in der Schule. Ich war zum Beispiel in eine Kommission berufen worden, wo die Mitglieder der jungen Gemeinde bei uns in der Schule immer einberufen wurden und denen wurde dann gesagt, wieso bist du da noch dabei und das ist doch so ein reaktionärer Verein und willst du nicht endlich mal austreten? Hatte natürlich wieder, die haben das ja auch ihrem Pfarrer gesagt, hatte natürlich wieder Auswirkungen auf die Kreise, die mit der Kirche verbunden waren und konnte praktisch nicht schief gehen. Noch ein kleines Beispiel, wie bestimmte Dinge laufen. Meine Mutter war Volksrichterin geworden. Die ist damals in Potsdam auf die Schule gegangen und hat also Richter, ist zur Richterin ausgebildet worden und hat dann in Mecklenburg irgendwie gearbeitet. Und sie wurde dann abgelöst. Warum? Ich war als Kind, ich hatte Asthma. Musste also sehen, wie ich irgendwie immer um die Runden kam. Meine Mutter kannte das logischerweise. Und sie musste einen Prozess durchführen gegen eine Frau, die in West-Berlin Medikamente gegen Asthma für ihren Jungen gekauft hatte. Also gewesen Geschichten. Mhm. Und da sie das Problem verstand, hat sie der Frau entweder, ich weiß nicht, da hat sie freigesprochen oder so ein Mini-Ding nur auferlegt. Und das war gegen die Regeln, rutsch, weg. Das sind alles so kleine Dinge, die in diesen großen Topf mit reinfielen, der dann durch die Normerhöhung und alle die Dinge, die hier erwähnt wurden, entsprechend hochgeschoben wurden, sodass letztlich am 17. Juni, ich habe das in Halle also selbst gesehen, wie die Demonstration von Leuna und Buna, wie die reinkam, um dann auf das Gebäude der Bezirksleitung zuzuströmen, Tausende. Dann sind die dort rein, haben das Zeug aus dem Fenster geschmissen. Also es war schlimm. Anschließend wurde noch das Gefängnis irgendwie überfallen und einige Gefangene freigelassen. Und erst am Abend, als wieder eine Riesendemonstration in Halle auf dem Hallmarkt begonnen werden sollte, ist dann die sowjetische Armee eingeschritten und hat dort angefangen, alles zu verteilen. Also es war tatsächlich so, die Bevölkerung war mit der Politik nicht mehr zufrieden, nicht mehr einverstanden. Das heißt durchaus nicht, dass sie, wie soll man sagen, gegen den Sozialismus oder gegen die grundsätzliche Entwicklung waren, aber gegen dieses Unverständnis der Leitung für die Probleme der kleinen Leute. Das meines Erachtens war wirklich ganz groß. Ich weiß noch, dass ich dann am 17. Mal angesprochen wurde von einem Mitschüler, der mir da entgegenkam. Na Kommissar, wie geht das denn? Weil ich ja hier eben, junge Gemeinde und so, ja, also diese Dinge, das hat mich also mächtig beschäftigt. Und ich habe also immer versucht, auch später da mit den Genossen zu reden, Leute, die Sicht muss immer noch klar bleiben. Aber naja, das war eben auch unterschiedlich.
Danke.
Ja. Ja, vielen Dank also für den gerichtet an den Vortragenden. Im Besonderen hat mich immer beschäftigt und ich habe immer zurückgewiesen, diese blutig niedergewalzt. Weil ich auch dazu mal Lehrling war in einem volkseigenen Betrieb und davon nichts erlebt habe. Und die Überbetonung dessen, was da in Leipzig geschehen ist, hat mich immer enorm verunsichert, jetzt in der Zeit nach 89, 90, ob unser Geschichtsbild doch zu lückenhaft ist. Andererseits war mir schon immer auch klar, dass es kein faschistischer Putsch war. Das hat man wohl auch in den letzten Jahren der DDR schon geäußert. Also ich war Lehrling der Peenewerft Wolgast. Und Wolgast war eine der 5 Großwerften an der Ostseeküste, der sogenannten Großwerften. Es, von den 5 war es die kleinste Werft. Und die liegt ein bisschen abseits. Ne? Es beginnt ja dann das Haff und wir liegen an der polnischen Grenze. Also in der Werft war außer von 3 oder 4 Stunden Arbeitsniederlegung durch die Schweißer sind in jedem Betrieb, in solchen Betrieben, immer die beweglichsten. Es sind Spezialisten, die können nicht ersetzt werden, im Schiffbau schon gar nicht, denn eine Schweißnaht am Schiff ist eine Sache, die man nicht leisten kann, wenn man gerade mal das Heften gelernt hat, so wie wir als Schiffbauer. Ne? Ansonsten blieb es dort ruhig. Es ging niemand auf die Straße, es gab keine Demonstration. Allerdings hörten wir von Rostock und Stralsund, dass dort auf den Werften mehr Bewegung ist. Ein gewisses Zweifel hege ich an dem Vorgetragenen aus meiner Erinnerung an der Lebenslage der Arbeiter und der Familien, wie sie von ihnen geschildert wurde. Also 52 bis 55 habe ich gelernt. Diese Peenewerft Wolgast war eine neu aufgebaute Werft. Die hat man auf Schwemmland errichtet, in den Peenestrom hinein. Zu meiner Zeitpunkt hatten die schon ein neues Kulturhaus, einen riesengroßen Speisesaal, in dem man mehrere Essen bekam mittags. Wir als Lehrlinge bekamen immer dasselbe. Es gab noch die Essen, die alle nicht essen wollten, wie Lunkaschee und so. Aber es gab schon eine ausreichende Versorgung. Ne? Und in dem Lehrlingsheim, in dem ich wohnte, konnten wir abends noch mal warm essen, wenn wir kamen. Der Stundenlohn, den habe ich bis heute behalten, in der Lohnstufe 6, das war die höchste Lohnstufe, 2,75 Mark. Und der war für uns damals als Lehrlinge ein erstrebenswertes Ziel. Denn der einfache Facharbeiter bekam die Lohnstufe 4, dann kamen noch die 5 für qualifizierte Facharbeiter und die Besten, also beispielsweise die Schweizer, hatten die Lohnstufe 6. Dann muss man sich vorstellen, dass die Arbeiter der Peenewerft alle auf den umliegenden Dörfern wohnten. Da standen die Busse, die Arbeiterbusse standen vor dem Betriebstor. Die haben die Leute bis nach Lassan und Torgelow und so weiter auf die kleinen Orten und die kleinen Dörfer gefahren. Also man hat mit einem großen Maß an sozialen Angeboten und Sicherheiten schon die Arbeiter, die ja nun, und gerade Wolgast, er hatte ja viele Umsiedler aus Pommern aufgenommen, meine Klassen- und Lehrkameraden, das waren meistens Leute aus Pommern, also aus dem Osten. Also da hege ich ein bisschen Zweifel an der Schilderung im Detail, ob abends Marmelade da war. Marmelade war da, wenn sie auch aus Trockenpulver manchmal durch Wasser angerührt wurde. Na? Also ein Rumjammern, dass man nicht genug zu essen hat, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, also das war nicht mehr Anlass, um sich zu empören und möglicherweise Gewalt auf sich der Gewalt auszusetzen. Wenn ich noch eine zweite Bemerkung machen darf, ganz kurz. Ich habe Wolfgang Leonhardt gelesen, die Revolution der lässt ihre Kinder. Und wenn man das gelesen, ich habe es leider viel zu spät gelesen, ich habe es jetzt gelesen. Jetzt, vor einigen Wochen. Und wenn man sich da die Schilderung von Leonhardt über die Gruppe Ulbricht und das Entstehen der SED in Berlin nochmal und dann das fortsetzt, 6, 7 Jahre später, bis 1953, dann wird wieder bestätigt das Bild, was Leonhardt hat gegeben.
Ja, darf ich noch mal kurz einhaken? Die Situation, ich habe es auch schon am Beispiel von heute Eisenhüttenstadt gesagt. Es gab natürlich Zentren und Gebiete, wo das keine Rolle spielte, die sonderversorgt waren oder die besser versorgt waren. Und Die Werft gehörte natürlich auch, ja, das waren alles wichtige Vorzeige- und Paradebetriebe, merkt man ja auch an der Streikbilanz. Ne? Der ganze Bezirk Rostock, da sind 5.500 Streikende erfasst, im ganzen Bezirk. Ne? Also, aber das ändert ja nichts daran, dass woanders in Ostdeutschland die Sache wirklich anders aussah. Also da will ich nur mal darauf. Also man kann es nicht generalisieren, aber es geht so aus den Dokumenten hervor, dass in vielen Fällen, ja, und in vielen kleinen Städten und Orten und Betrieben und so weiter, es wirklich nicht so rosig war.
Bloß, ja, nur einen Satz es, zu den
dann Sätzen. Kommt aber ja. Der Nächste dran. Der hat es sich nämlich schon länger gemeldet. Dann bitte anschließen Sie.
Ja. Also ich habe den 17. Juli, ja, Juni persönlich nicht hier in der DDR erlebt. Ich war damals auch noch zu klein. Ich war ein Kind. Ich wohnte zu dem Zeitpunkt in der Nähe von Stuttgart. Aber ich habe mich sehr intensiv mit der Nachkriegsgeschichte, speziell in den Jahren bis 1955, auseinandergesetzt. Und da ist mir jetzt bei dem Referat nochmals der Gedanke gekommen, ob man eigentlich nicht schon viel früher ansetzen müsste mit den Problemstellungen, die sie zum 17. Juli geführt haben. Ja. Es war doch wohl so, dass nach dem Hitlerkrieg in Gesamtdeutschland eigentlich ja, die Kapitalisten abgewirtschaftet hatten, nicht in dem Maße wie 1918, aber es gab durchaus eine antikapitalistische Stimmung. Ja. Das hat sich gezeigt, Volksentscheid hier in Sachsen, wo beinahe 75% oder 77% für Enteignung gestimmt haben. Das hat sich gezeigt in Hessen, da haben wir 71% und im Ruhrgebiet. Also überall war eine antikapitalistische Stimmung da. Und man muss doch auch sagen, dass der Kalte Krieg im Grunde genommen am 8. Mai begonnen hat, wahrscheinlich sogar schon früher. Ja, da brachen die Systemwidersprüche voll aus und man hat auf Seiten der Amis die Befürchtung gehabt, nachdem auch in Frankreich, Italien, die KPDs sehr stark waren, dass ganz Westeuropa kommunistisch werden könnte. Das war die Triebkraft. Gleichzeitig muss man feststellen, ein Adenauer und die Akteure im Westen, Adenauer, aber auch die SPD mit dem Schumacher, die waren ja Schumacher ganz strammer Antikommunist,
ganz stramm.
Adenauer Separatist in der Weimarer Zeit, der gewusst hätte, wenn es zur Wiedervereinigung kommt, dass er wahrscheinlich weg wäre. Er war Katholik, dann haben wir hier große protestantische Bevölkerungsteile gehabt, wir haben hier Schwerpunkte der alten Arbeiterbewegung gehabt. Also das wäre für die alle ziemlich problematisch geworden. Und dann haben sie doch Folgendes gemacht, auch das war, glaube ich, im Potsdamer Abkommen vereinbart, dass die Reparationszahlungen ja, ebenfalls geteilt werden. Also, dass jede Besatzungsmacht die Reparation in eigener Verantwortung erhält. So. Und da muss man doch feststellen und sagen, und das war natürlich schon brutal, dass in der DDR oder in der SPZ damals noch 50% aller Anlagen demontiert wurden, dass Reparationsleistungen in Warenformen, Größenordnungen anliefen. Also zum Teil 20-100% der Nettoproduktion ging in die Sowjetunion. Jetzt hat es natürlich objektive Gründe, das ist auch klar, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber gleichzeitig, und das hat Schumacher gesagt, wir müssen West-Berlin so ausbauen, dass es zum Schaufenster für die Ostzone wird. Und das haben sie ja auch gemacht. Und in dem Augenblick, wo solche Verhältnisse sind, wie will man dann jemandem als Ziel den Sozialismus einreden, wenn er sieht gleichzeitig, dass das Warenangebot im Kapitalismus wesentlich besser ist, dass der viel attraktiver ist, dann funktioniert es nicht mehr. Also ein ganz gutes Buch ist hier das Buch von Werner Breuning, Der Rummelplatz, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben, wo diese Stimmungslagen auch so wunderbar zum Ausdruck kommen. Das wurde leider dann hier in der DDR verboten. Ich kann nicht nachvollziehen, warum. Das wäre eigentlich ein Lehrbuch gewesen, wo die Leute nachgedacht haben und wo die DDR vorangebracht hat.
Ja, 4 Tage im Juni heim ist ja
oder auch das zum Beispiel, ja. Also das meine ich, dass man schon auch mit berücksichtigen muss, den Einfluss, den der Westen auf die DDR gehabt hat, von Anfang an, der Versuch der Destabilisierung. Das hat sich ja dann auch nachträglich fortgesetzt. Die haben im Westen kolportiert, dass hier die blutige Niederwalzung des Aufstandes stattgefunden hat mit mehr als 500 Toten. Nach meiner Information sind es offiziell 50 oder 55, die nachgewiesen sind. Nicht? Das entschuldigt natürlich nichts, aber trotz alledem, es steht in keinem Verhältnis. Und das, denke ich, sollte man vielleicht in diese ganze Geschichte auch rein interpretieren. Die Organisation Gehlen hat bereits 1948 gesagt, dass sie 500 Agenten auf dem Gebiet der DDR oder der SPZ stationiert hat. Und das ist schon klar, dass dann hier ein Einfluss vorhanden war, der auch ausgeübt wurde, wobei ich auch nicht so weit gehe, dass es ein faschistischer Putsch war. Das war eine spontane Erhebung aufgrund von einer massiven Unzufriedenheit.
Dankeschön. Jetzt der nächste.
Ja, jetzt ist es etwas auseinandergelaufen, aber hier mein Vorredner zum Problem der Versorgung. Das hat tatsächlich doch eine ganz große Rolle gespielt, dass also bestimmte soziale Schichten aus der subventionierten Lebensmittelversorgung ausgeklammert wurden und dass doch also in Größenordnung die Preise für die Lebensmittel angehoben wurden. Und ich war damals sehr Abiturient und wir waren uns eigentlich für Kleinigkeiten schon irgendwie zu schade und trotzdem erinnere ich mich, dass wir, ich weiß nicht, ob das damals Staatsbürgerkunde oder Gegenwartskunde hieß, also wir haben bald eine ganze Stunde über die Marmeladenpreiserhöhung diskutiert und wollten das partout nicht begreifen, dass man sowas machen muss. Also das bloß als Stützung für den Vortragenden, das war wirklich ein Problem. Und was aber vielleicht jetzt, hier ist es ja kurz angerissen, welche Rolle spielt denn nun überhaupt die sowjetische Armee? Also das hätte vielleicht auch gesagt werden müssen, also die Kommandaturen haben natürlich den Ausnahmezustand erklärt und in dem Moment war deutlich, dass also Ordnung und Sicherheit in sowjetischer Hand war. Nicht? Und ich war also in Berlin damals mit dem Abitur eigentlich schon fertig, ich war dann bei Schering zum Praktikum und hatte dort unmittelbar Kontakt mit Panzerleuten, ich hatte dort Nachtwache zu halten. Und das war auch für mich eine Erinnerung, die ich nicht vergesse. Die Panzersoldaten wussten gar nicht, was sie da eigentlich sollten. Die fragten mich, wo denn nun die amerikanischen Panzer stehen, gegen die sie kämpfen sollen. Ja? Also, und dass die da natürlich etwas verwirrt waren, als sie dann also mit dieser Vorbereitung nun plötzlich auf dem Alex dort auffahren sollten und dass dort einige Sachen dann vielleicht auch nicht so gelaufen wären, wie man es auch hätte machen können, ist vielleicht in diesem Kontext dann auch etwas verständlicher.
Ja, noch mal zu dem Putin, ich bin auch ein Gegner, zu sagen, sind blutig niedergewalzt worden. Bis heute sucht man die zwei Berliner Demonstranten, die angeblich durch die Ketten eines T-34 zermalmt worden sein sollen. Die sind, also trotz aller Anstrengungen und so weiter, ja, ist es bis heute nicht gelungen. Das sind fiktive, wenn es nur einer wäre, wäre es auch noch einer zu viel. Das ist völlig, also muss man nicht diskutieren. Aber unter blutig nieder, man muss eher sagen, die waren Besatzungsmacht, die hatten das nicht nur das Recht, sie hatten die Pflicht, die militärischen Instrumente zu zeigen und in ihrer, ja, die DDR war nun teilsouverän, Ja, die Bundesrepublik war ein bisschen mehr souverän, ja, die DDR ein bisschen weniger. Es war ihre Pflicht einzugreifen. Und gemessen an den Umfang der Demonstrations- und Streikbewegungen und der Umfang der Kundgebung, ja, wenn man dagegen hält, die Zahl der Verletzten und die Zahl der zu Tode gekommenen, ja, dann kann man, lässt sich eine, also dann steht hinter dem Urteil blutig niedergewalzt auf alle Fälle ein Fragezeichen. Wenigstens ein Fragezeichen.
So, ja, das war ja gut, dass es jetzt gleich nochmal in den Mittelpunkt kam. Denn ich erlaube mir jetzt mal noch einen kurzen Einwurf von meiner Seite, weil ich ja dieses Papier hier auf den Tischen verteilt habe von Historischen Kommission, Stellungnahme. Dort ist nämlich in der Mitte etwa, wer es noch dort nachlesen möchte, der Vermerk vom maßvollen Vorgehen der sowjetischen Truppen. Und ich habe das ja aus dem Internet rausgezogen, weil das also auch Diskussionspunkt auf der Online-Seite von Neuen Deutschland war. Denn daran hat sich dort die Diskussion ein bisschen aufgehängt. Da gab es also auch einige Stimmen, die gerade das nun wieder kritisiert haben, diesen Begriff des maßvollen Vorgehens. Deswegen glaube ich, haben wir jetzt hier schon eine Argumentation, dass es also doch so zu verstehen ist.
Das sehen andere Fachkollegen, die nicht ostdeutsch sozialisiert sind, auch so. Also es ist natürlich eine Bewertungsfrage, aber bei blutig niedergewalzt gehört ein Fragezeichen dahinter. Wobei jeder, der zu Tode gekommen ist, einer zu viel ist, das ist keine Frage. Und die standrechtlich erschossen wurden, ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren, das sind auch tragische Fälle, die will ich nicht schönreden. Ja, aber unter blutig, damit wird suggeriert, sozusagen, da sind Panzer auf die Demonstranten zugewalzt und haben sie zermalmt. War doch nicht der Fall. Die Bilder sind eben die aktuellen Bilder der Wochenschau, das sind doch manipuliert. Sind doch manipuliert. Die Steine werfenden Jugendlichen, die leben, also einer von denen lebt heute noch. Ja, und hat ja dann auch später berichtet, dass es im Grunde genommen er sich gewundert hat, ja, dass die Sowjets, wie er sagte, ihm nichts getan haben, ne, obwohl er Steine gegen den Panzer geworfen hat. Und so weiter. Also da geht es einfach mir um die Relation, ja, ohne dass man das beschönigt, ja, weil bei Einsatz militärischer Machtmittel kommen immer Leute zu Schaden, die eigentlich damit wenig zu tun haben oder nur zufällig am falschen Ort sind.
Ja, okay. Jetzt haben wir weitere zwei Wortmeldungen. Ja, da hinten bitte.
Ja, ich bin im Rheinland aufgewachsen und habe mittlerweile auch einige Erkenntnisse gesammelt. Meines Erachtens war immer die Rede von Niederschlagung, wobei mit welchen Opfern zu rechnen war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es ist immer Niederschlagung der Aufstände.
Ja, das und, ist korrekt.
Worauf ich jetzt nochmal hinweisen wollte, die Erklärung der Führung, dass es sich um einen faschistischen Aufstand oder Putsch handelte, wurde ja einige Jahre später nochmal aufgegriffen, wo gesagt wurde, wir bauen jetzt einen antifaschistischen Schutzwall.
Ja.
Das heißt, dieser Faschismusbegriff, der wäre auch nochmal zu hinterfragen, inwiefern, was versteht man oder was verstand man darunter? Wie wurde der Faschismus in der DDR aufgearbeitet und warum hat er so eine Bedeutung, dass er praktisch 8 Jahre später also nochmal aufgegriffen wurde und nochmal zur Erklärung der Maßnahmen herangezogen wurde, um Verhältnisse zu erklären, die vielleicht gar nicht so thematisiert worden. Also ich weiß es nicht. Ich stelle die Frage, wie weit wurde Faschismus oder die Auswirkungen des Dritten Reiches in der DDR thematisiert und behandelt und inwiefern war dieser faschistische Schutzwall und dieser faschistische Putsch begründet?
War als Frage jetzt gestellt?
Ja.
Gut. Also, Sie haben es ja richtig erfasst, sozusagen, dass diese
diese Formel dann später nochmal benutzt worden ist. Natürlich Leute, die in Zuchthäusern gesessen haben und so weiter, denen mussten eine Reihe von Ausschreitungen, auch das Verbrennen von der Symbole, ja, der Arbeiterbewegung, ja, die dann sozusagen abgefackelt wurden, denen lag das nahe, ja, angesichts der, ja, Schaufenster zerschlagen, ja, erinnerte sofort, ja, an die sogenannte Reichskristallnacht und so weiter. Also es gab schon ein paar Vorfälle, die betroffene Generation, ja, in diese Richtung denken lassen ließ. Dennoch muss man natürlich von einer Führungsmannschaft verlangen, dass sie sozusagen Augenblicksgefühle, ja, und Analyse ein bisschen auseinanderhalten können, und zumal ja in ihrer ersten Diskussion das keine Rolle spielt, sondern ganz im Gegenteil, in den ersten Debatten wird es abgewiesen, wo sie sagen, also nein, das sind also keine, sondern das ist tiefe Unzufriedenheit, das ist nicht hier irgendwie fein. Selbstverständlich hat der politische Gegner immer mitgemischt, wo sich darüber zu beschweren, also da bin ich zu sehr Historiker, das ist einfach lächerlich. Ja, natürlich hat die Ostdeutschland und später die DDR auch im Westen mitgemischt, bloß mit ganz wenig Resonanz und wenig Erfolg. Aber in dieser damaligen Zeit hat man sich noch als Provisorium verstanden, dachte man noch, es wird eine Fürmächte-Konferenz geben, einen Friedensvertrag, dann gibt es ein Gesamtdeutschland und so weiter. Gesamtdeutsche Wahlen war auch, das gehört auch dazu, nicht eingetrichtert vom Westen. Die SED hatte selber ein Jahr zuvor den Weg bereitet, nach den Prinzipien des Weimarer Wahlgesetzes gesamtdeutsche Wahlen durchzuführen. Gab es einen großen Beschluss dazu. Also kann man doch, wenn die Leute dann sagen, gesamtdeutsche Wahlen, kann man nicht sagen, das ist vom RIAS eingebläut worden. Und also da muss man immer konkret die Sachen sehen. Und insofern würde ich unterscheiden zwischen einzelnen Handhabungen, Gefangenenbefreiung, da sind natürlich auch Leute rausgekommen, die völlig zu Recht da drinnen saßen, wegen krimineller Delikte oder wegen Gewaltdelikten oder anderer Dinge. Aber das ändert doch nichts daran, dass man in der Lage sein muss, eine Analyse zu vollziehen. Und da spielen politische Gegner, mischen da mit, aber den kann man doch nicht das ganze Paket hinschieben und sagen, okay, wir haben das Beste gewollt, aber der böse Gegner hat das nicht zugelassen. Insofern lag es einesteils nahe, das faschistischer Putsch zu nennen, weil das ablenkte von der weiteren Analyse. Und damit war man dann auch mit Moskau hatte man da keine Probleme, nicht? Das ist klar, ne? Ja, das waren die Reste des Faschismus, die dann nochmal aufgemuckt haben und so weiter. Also das konnte man auch ganz weit von den deutschen Verhältnissen entfernten, so einigermaßen plausibel machen. Ja, und 1961, das war ja ein Nachhall, ne? Da wurde es ja wieder aufgegriffen. Aber andererseits zu sagen, das liegt daran, dass der Faschismus nicht richtig aufgearbeitet worden ist im Osten, das greift zu kurz. Also in der Bundesrepublik der damaligen Zeit ist zunächst Faschismus gar nicht aufgearbeitet oder fast nicht aufgearbeitet worden. Es gab Personengruppen, die von Anfang an ab 1945 in beiden Teilen Deutschlands ganz intensiv gearbeitet haben. Aber die Verfolgten des Naziregimes galten in der Bundesrepublik Deutschland als eine Tarnorganisation der SED und der KPD, ja, wurden mit Verboten belegt. Ja. Ich habe selber noch einen Kollegen gekannt, der tragisches Schicksal, sozialdemokratischer Herkunft, sozialdemokratische Familie, er selber junger Sozialdemokrat, er überlebt mit großem Glück das KZ, ja, kommt aus Breslau, geht wieder, macht in Breslau, die Deutsche baut die Stadtverwaltung mit auf als Deutscher, ja, wird anschließend von einem missliebigen Polen denunziert, ja, er wäre ein verkappter Nazi,
kommt ins Gefängnis, hat das große Glück, auf einen anderen Polen zu treffen, sagen, nee, das ist doch der, der mir geholfen hat, kommt raus aus dem Gefängnis, geht nach München, wo seine Familie sich aufhält zu diesem Zeitpunkt. Dort in München arbeitet er zusammen mit den Verfolgten des Naziregimes, wird aus der SPD ausgeschlossen, weil er mit den Pro-Kommunisten zusammenarbeitet, ja, wird behindert, beruflich massiv behindert, muss in die DDR, eckt hier wieder an und so weiter. Also da gibt es sozusagen ganze Geschichten. Ich wollte das nur sagen, mit der Aufarbeitung hat das so ein bisschen was an sich. Kommt immer darauf, der Faschismus und seine Verbrechen waren von Anfang an ein Diskussionsgegenstand und in der DDR auch wurde es intensiv diskutiert und auch in der Lehre vermittelt. Über die Qualität im Einzelnen, zu einzelnen Themen, muss man durchaus noch einmal ein Fragezeichen ransetzen, ja, ob das die Qualität war, die erforderlich war, oder zu viel Vereinfachung dabei war und zu viel Pauschalisierung. Das ist schon richtig, ja. Aber wir sind ja jetzt.
Die vielen Nazis im Amt.
Ne? Ja, das Amt, ne? Das Buch jetzt hat es ja. Ne, und Gehlen-Organisationen, und wir können jetzt, also es gibt ja keine zentrale Institution der Bundesrepublik, die nicht mit Nazis aufgebaut wurde, und das sind ein paar andere Nazis gewesen als die kleinen Parteimitglieder, die dann in die SED gegangen sind, die übrigens beim 17. Juni auch eine Rolle spielen, die sozusagen die Partei schwächen, weil sie in dieser Situation nicht wissen, was sie machen sollen, ne? Weil sie ja noch keine innere Bindung, nicht genügend innere Bindung haben und nicht so richtig wissen, wie sollen wir uns jetzt nun verhalten. Aber die SED wollte es so. Ist ja ganz klar, eine Partei mit über 7 Millionen Mitgliedern, also eine Partei und ihre Teilorganisation mit über 7 Millionen, da kann man doch nicht, die kann man doch nicht alle sozusagen in ein Reservat schicken. Das geht nicht. Ne? Also das, da gibt es Leistungen auf beiden Seiten und da gibt es auch Mängel. Das müsste man immer im konkreten Zeitraum, am konkreten Material und an den konkreten Leuten analysieren. Ich glaube, pauschal kann man das so nicht beurteilen. Nicht? Da gibt es Defizite auf beiden Seiten und Leistungen auf beiden Seiten.
Ja, auch dafür danke. Und gleich zur nächsten Frage.
Bewegt mich auch sehr dieses Thema. Ich bin nach dem Krieg geboren, also war noch sehr klein, 17. Juni, aber doch schon so weit, dass ich mitgehört habe zu Hause. Und ich komme aus einer Familie, antifaschistischen Familie, die also durch diese Nazizeit sehr gelitten hat. Und ich möchte das nochmal bekräftigen. Es war 8 Jahre erst nach dem Krieg. Und der Schwur 45, nie wieder Faschismus. Das war die Grundvoraussetzung für diesen Staat, der hier aufgebaut wurde. Nie wieder. Das war, und das möchte ich auch bekräftigen, ein Trauma für viele. Diese faschistische Zeit, die hat ein Trauma hinterlassen. Nicht nur bei den Antifaschisten, auch bei den anderen. Und ich kann mich sehr gut an diese Tage erinnern, weil mein Vater da sehr viel unterwegs war. Und er war dankbar, dass die Rote Armee kam. Er sagt, wir haben den Postplatz ringsherum zugemacht, wir wollten alle heim und da war Ruhe. Da war Ruhe, hat er gesagt. Endlich war Ruhe. Die Probleme im Betrieb kannte er auch. Und da er war direkt im Betrieb tätig, also auch in der Gewerkschaft und was weiß ich was. Aber ich werde einen Spruch meines Vaters nie vergessen. Und der hat sich bei mir auch tief eingeprägt. Nochmal kriegen die uns nicht. Das lassen wir nie wieder zu. Und das war für viele dieser Aktionen, die sicherlich aus anderer Sicht heute gesehen werden, auch eine Begründung, warum man damals so konsequent gesagt hat, jetzt holen wir die Freunde, jetzt ist Schluss, die Rote Armee. Und da wird Schluss gemacht. Und ich habe mich auch jetzt nochmal mit dem Protokoll der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei beschäftigt. Das ist im Internet zugänglich, war sehr verblüfft. Aus diesen Tagen, das ist, empfehle ich jedem zu lesen, weil ja gerade mit der blutigen Niederschlagung und so. Ja. Also, wenn es wirklich ohne die Rote Armee, ich weiß nicht, ob es dann geklappt hätte, den Staat zu retten. Das ging wirklich harisch zu. Aber
die haben uns einen Bürgerkrieg erspart.
Sicherheitsorgane waren ja gar nicht auf sowas
vorbereitet. Die haben uns einen Bürgerkrieg erspart.
Ja. Genau das.
Wenn sie es weiter zugespitzt hätte, hätte es Bürgerkriegs, also die Gefahr Bürgerkriegs ähnlicher Zustände war da und in einigen Gegenden hatte es sich ja schon bis an die Grenze zugespitzt.
Und als die drüben merkten, was hier abgeht, haben die ja sofort in die Kerbe gehauen und mächtig dann losgemacht. Es kam in Sachsen hier so an, hier hörte Kinderbatterien. Das hier ging das vielleicht in Sachsen noch ein bisschen ruhiger. Die Sachsen sind schon so ruhig, ich will es mal nicht ein bisschen ziehen, aber. Mich hat auch beeindruckt, und das ist noch eine ganz andere Seite, die hier vielleicht noch nicht so betrachtet wurde. Es waren in den Betrieben, wo überwiegend Frauen waren, weniger Streits. So habe ich es den Protokollen entnommen. Aha, ja. Waren weniger Streits. Die Frauen haben gesagt, wir müssen arbeiten, unsere Kinder brauchen zu essen. Und wir müssen die Produktion im Laufen halten. Die haben zu den, hier oben im Norden muss das gewesen sein, zu den Männern gesagt, also Schluss jetzt, sonst wird gearbeitet. Das Einzige, was uns hilft.
Hat aber nicht unbedingt was mit Klassenbewusstsein zu tun gehabt.
Das hat was mit einer ganz normalen Haltung von Frauen zu tun, die für ihre Familien sorgen. Und da bin ich ganz feministisch eingestellt.
Ja, gute Einstellungen haben wir auch heute, obwohl es nicht vergleichbar ist.
Und die in Konflikten anders reagieren. Ja. In Konflikten.
Gilt aber für die Textilbuden in Berlin nicht.
Nee, aber
die werden alle bestreikt. Aber die Verhältnisse im Bezirk Karl-Marx-Stadt und die geringe Streikbeteiligung deuten darauf hin, das sind ja vorwiegend Frauenbetriebe gewesen, dass man da eher zurückhaltend war. Also das kann man einfach daraus schlussfolgern, wenn man die Statistiken liest, dass da das nicht ganz war. Aber für Berlin gilt es nicht. Naja, für Berlin gilt es nicht. Die Großbetriebe sind alle bestreikt worden. Die großen Bekleidungskonfektionsbetriebe mit Frauen. Fast nur Frauenanteile.
Die nächste Wortmeldung war bitte erstmal da hinten.
Ich habe auch eine Frage zu den Sachverhalten. Wie sind denn die Streiks oder wie ist der Volksaufstand zu Ende gegangen? Das heißt, wodurch ist das im Grunde genommen niedergeschlagen worden?
Ausnahmezustand. Die sowjetische Besatzungsmacht hat von ihren Besatzungsrechten Gebrauch gemacht, hat den Ausnahmezustand ausgerufen, ja, mit Versammlungsverbot, ja, und Ausgehverbot in der Nacht und hat ihre Truppen, ihre Panzer und ihre bewaffneten Kräfte an zentralen Plätzen aufgefahren und präsentiert und Ansammlungen zerstreut. Und damit war das... es gab auch anschließend noch einzelne Streiks und Arbeitsniederlegungen, aber es gab keine Massendemonstrationen mehr. Ja, das wurde durch das Ausnahmerecht unterbunden und in den Betrieben konnte man sich dann behaken, ja, und diskutieren. Das ist sozusagen, der Ausnahmezustand hat es beendet.
Inwiefern kann man das vergleichen mit Jaruzelski und den Polnischen? Da wurde ja auch Ausnahmerecht eingesetzt, um die Aufstände praktisch niederzuschlagen.
Das war das Ausnahmerecht einer Besatzungsbehörde, die mit besonderen alliierten Rechten ausgestattet war. Während Jaruzelski haben es die polnischen Sicherheitsorgane selbst gemacht, um vorzubeugen, ja, aber es gab ja in Polen kein Besatzungsrecht. Also es wäre noch komplizierter gewesen, wenn so eine Aktion wie 68 in der CSR da zum Tragen gekommen wäre, ja, bei dem innigen Freundschaftsverhältnis, was zwischen Polen und Russen herrscht. Ja, es ist ganz, also da braucht man nicht allzu viel Fantasie dazu, um sich ausmalen zu können, was da abgegangen wäre. Und insofern war es, das begründet Jaruzelski immer noch, er musste einer solchen Sache zuvorkommen. Ja, schon die erste Panzertruppe, die auf Warschau zugerollt worden wäre, hätte zu einer Explosion führen können. Und da hat er selber dicht gemacht. Das ist seine Auffassung und die wird auch von Fachleuten teilweise bestätigt. Aber gänzlich bis ins Letzte geklärt sind die Dinge noch nicht. Aber es deutet vieles darauf hin, dass er sozusagen einer sowjetischen Intervention zuvorkommen wollte. was natürlich die Mittel nicht unbedingt adelt. Ne? Also da muss man dann nochmal im Konkreten überlegen, ja, ob das maßvoll gewesen ist oder nicht maßvoll. Vor allen Dingen die Art, wie das Kriegsrecht dann gehandhabt wurde.
Was mich auch beschäftigt, dieses maßvolle Vorgehen der Sowjettruppen und das bedachte Vorgehen der Kommandeure der Sowjetarmee nach dem ganzen Stalinismus erleben im eigenen Land. Also gerade wieder hier Wolfgang Leonhard und andere, die entsetzlichen Jahre 36, 37 oder Wassili Grossmann heißt er, glaube ich, der doch so, den Stalinismus noch im Krieg, wo die Kommandeure von der Front verhaftet wurden und beste Kommunisten, die sich eingesetzt haben. Und nun ist das Jahr 45, diese gleichen Truppen, die gleichen Menschen, die das in ihrem eigenen Land erlebt haben, dieses maßlose Prinzip des Unterdrückens anderer Meinungen, die sind hier in der DDR oder in Ostdeutschland maßvoll vorgegangen. Also entweder ist es bewundernswert oder ich weiß es nicht.
Ja, da kann man aber nur auf die Kommandeurs- und die Führungsebene reflektieren. Der normale russische oder sowjetische Soldat, der kam von irgendwo, der war isoliert, der hatte gar keine Ahnung, was gespielt wurde. Und bei den Kommandeuren war es in der Tat so, die konnten hier im Osten Deutschlands Dinge machen, die sie in ihrem eigenen Land nie machen durften. Weil sie waren eine Sicherheitsgarantie, also ohne sie lief es ja nicht. Und die DDR, Ostdeutschland, war der vorgeschobene Posten für das Sicherheitsbedürfnis der Sowjetunion. Also insofern hatten die auch gewisse Bewegungsfreiheit. Ja, sie hatten einen Sonderstatus und dessen waren sie sich auch bewusst. Den haben sie zum Teil auch genutzt. Heißt aber nicht, dass es nicht Übergriffe gab. Auch im Osten Deutschlands gab es SMT-Urteile, also sowjetische Militärtribunale, ja, mit Urteilen, die also von der Tradition normalen Rechts des 19. und 20. Jahrhunderts meilenweit entfernt sind. Stimmt alles. Nicht, aber Das Gefühl hier, das hat ja auch viele bewegt dann später. Ne? Es war ihre DDR. Sie haben hier im Osten einen Staat aufgebaut mit zum Teil auch Modifikationen, die in ihrem eigenen Land völlig undenkbar waren.
Ja, heftiges Nicken da auf der anderen Seite.
Und, ich habe einen Freund, der in der Sowjetarmee Kulturoffizier war und wir hatten sehr engen Kontakt zu ihm. Also ich könnte das jetzt vollkommen, wenn ich das Revue passieren lasse. Ich meine, man stelle sich vor, deutsche Familien oder eine deutsche Familie feiert Neujahr in der Kaserne des sowjetischen Streitmanns. Ja? Und diese Beziehungen sind also familiär, was also von Betrieb zu Betrieb teilweise gar nicht möglich war. Ich weiß, wir haben Freundschaftstreffen gemacht. Ja, da ging es offiziell ein kleines bisschen hin und her, aber persönliche Beziehungen waren nicht erwünscht. Und ich meine, diese Härte müsste teilweise auch damit begründet sein, sie mussten ja auf ihre Leute im Zug halten. Gut, sie kamen alleine nie raus. Ich denke an ein Erlebnis, was mich so erschüttert hat in der deutsch-sowjetischen Freundschaftseinstellung von mir. Ich bin als Student von Greifswald nach Hause gefahren und meine Freundin hatte Russisch als Zweitfach und ich kenne mich nicht in Dienstgraden aus, sowjetische Soldaten kamen mit uns ins Gespräch. Ja? Ja, wir waren natürlich froh, unser Russischkenntnis auch ein bisschen anwenden zu können. Und dann kommt eine höhere Charge und riss ihm die Schulterstücken im Zug ab. Und wir zwei Weizen gingen dazwischen und haben ihn praktisch davon abgehalten. Was hinterher mit diesem Soldaten passiert ist, weiß ich nicht. Aber da ich das Gespräch hatte, ich wollte zum anderen noch was sagen. West-Berlin, das Schaufenster der Bundesrepublik oder des Westens bei uns, hatte auch eine Wirkung. Ich meine, ich bin im Umfeld von Berlin. Es waren viele DDR-Bürger, die nicht nur in der DDR arbeiteten, sondern auch in West-Berlin. Die hatten dort vielleicht eine Teilzeitarbeit, hatten hier auch eine Arbeit und stellten dann fest, durch dieses Umtauschsystem haben sie durch 3-4 Stunden sauber machen oder irgendwas teilweise mehr verdient als woanders. Ich meine, teilweise wurde ja 1:10 umgetauscht. So, und dann natürlich diese Sichtweisen. In die Bundesrepublik sind sie nicht gekommen. Also diese Verhältnisse anzusehen und immer zu vergleichen und zu sagen, also jetzt erhöhen sie uns das nochmal. Die Preise werden erhöht und die Normen erhöht. Also es geht uns immer dreckiger. In der Richtung war die Diskussion teilweise. Und ich glaube, da haben wir auch, wie gesagt, die objektiven Verhältnisse nicht richtig analysiert und eingegangen darauf.
Ja, danke dann auch dafür. Ich würde jetzt mal fragen, es gibt jetzt gerade eben noch zwei Meldungen. Der Herr war noch nicht dran, den würde ich auf jeden Fall noch zu Wort kommen lassen wollen. Sie haben vielleicht noch eine Frage dann. Dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, einer hat uns ja hier schon gerade eben verlassen müssen, dass wir dann langsam zum Ende kommen. Ich hätte selber noch eine Frage zum Abschluss. Erstmal jetzt die beiden noch.
Ja, grundsätzlich hat mir Ihr Vortrag sehr gefallen. Aber, also eine Frage vielleicht, nach 1961, also nach dem Mauerbau, da ist mir klar, was Ulbricht gemacht hat, das neue ökonomische System, Leitung und Plan. Das war eine Reaktion, wir müssen was in dieser Wirtschaft ändern, um. Nach 1953 ist mir das nicht so bekannt, wenn die dann noch ein paar Worte auf die, also, ja, dass er da produktiv drauf, ja, darauf, ja, reagiert. Und so vielleicht nicht so sehr zu Ihrem Vortrag, aber zu der Diskussion, die jetzt so gelaufen ist. Da muss ich doch sagen, also so wie ich bin ja 5 Jahre alt gewesen, 1953, also kein Zeitzeuge, sondern die 50er Jahre hat man dann ein bisschen, dann hat man sich was angelesen und mit anderen Leuten gesprochen und Bücher. Nach 1945, als die Betriebe aufgebaut wurden, gab es zum Beispiel Antifa-Ausschüsse. Aus denen entwickelten sich dann, glaube ich, Betriebsräte. Also nicht die Westbetriebsräte, sondern Betriebsräte, die versuchten mit Leitern oder der alten Ingenieuren, die da geblieben waren, die Betriebe wieder aufzubauen. Und die wurden dann, glaube ich, 48 oder 49 abgeschafft. So die Gewerkschaft, das wäre eine Doppelstruktur, braucht man nicht und so weiter. Also da wurde so also Selbsttätigkeit der Werktätigen, demokratische, abgeschafft. Ne? Und das ist ja das Gesamtproblem, was sich bei dem 17. Juni Sozialismus oder damals Volksdemo, aber es ging ja irgendwie auf den Sozialismus, es sollte dahin gehen. Ohne Demokratie funktioniert nicht. Ne? Oder endet zwangsläufig so wie am 17. Juni oder 61 oder dann 89 andersrum. Ne? Dass dann die Angebote oder die Demokratie so genutzt wird, wie sie genutzt worden ist. Ja, das war's. Also diese Frage ist so unmöglich.
Ich hab's nur notiert.
Und das andere könnten wir vielleicht nochmal, ja, zur Wirtschaft.
Ja, da hinten, ja,
oder mal ein kurzes Gespräch.
Hatten Sie sich gemeldet? Nein. Also dann erstmal da hinten. Okay, noch da, ja, Kollege.
Noch eine Frage zu der maßvollen Reaktion. Einerseits die immer die Diskussion um Zahlen, wie viele Opfer, das beläuft sich, oder die Quellen für diese Angaben sind ja offizielle Angaben. Alles, was da ausgewertet ist, ja Protokoll oder ja. Inwiefern war denn da ein Interesse dran, diese Opferzahlen wirklich objektiv zu notieren? Das heißt, inwiefern kann man das heute so noch nachprüfen? Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Interesse damals der Führung bestand, das unter Verschluss zu halten. Und das zweite Frage zu den maßvollen Reaktionen. Es war ja, und da würde ich vielleicht in die Richtung noch gehen, schon Zwangsmaßnahmen, auch wenn vielleicht auch nur die Werkzeuge gezeigt wurden, aber es sind doch Zwangsmaßnahmen, die ja auch, ja, wie kann man sagen, wieso ist das maßvoll? Ja, also da ist ein Volkswille, und der wird jetzt mit Zwangsmaßnahmen klein gemacht oder zum Verschwinden gebracht. Als Frage.
Ja.
Ich würde jetzt mal erlauben, gleich meine Frage noch anzuschließen, weil es ist gleich dann vielleicht so abschließend möglich, das im Ganzen zu beantworten. Ja, ich bin ja auch jetzt in Vorbereitung der Veranstaltung auf verschiedene Papiere gestoßen. Ich habe auch in der Jungen Welt so eine Artikelserie gefunden. Auf seinen Hinweis hin kann man auch noch im Internet nachschauen. Habe ich hier, wer sich interessiert, kann das gerne mal einsehen. Und für mich ist in dieser Debatte jetzt ich habe also noch ein Bedürfnis, ich hätte gerne eine ganz professionelle Antwort, mit welchem Begriff diese Ereignisse, der 17. Juni, denn von uns heute am besten gefasst werden können. Weil wir tun uns da schwer. Wir haben also auch heute hier in der Einladung stehen, 17. Juni 1953, Deutungen im Widerstreit. So, wir haben uns auch nicht erlaubt, schon irgendwo dort ein Siegel drauf zu machen. Und jetzt gibt es halt folgende Vorschläge von meiner Seite. Also einmal hat die Historische Kommission das Wort Arbeiterproteste in ihrem Papier. Das ist für mich logisch und hat sich heute auch bestätigt. Ein Mitglied der Historischen Kommission bei der Linken, der Jörg Rösler, der also hier verschiedene Artikel gerade veröffentlicht hat, hat auch den Begriff der Juni-Krise 1953 benutzt. Und jetzt mal aus Dresdner Sicht ganz aktuell, kleiner Werbeblock nebenbei, hier haben wir ja demnächst wieder Anlass, auf die Straße zu gehen, am 17. Juni. In diesem Aufruf, Anti-Nazi-Demo, dort ist also der Begriff Arbeiter- oder Arbeiterinnenaufstand in der DDR verwendet worden. Und ich bleibe dabei bei der Frage, was ist jetzt am schlüssigsten? Mit welchem Wort kann man das ganze Thema heute bezeichnen?
Gut, die Frage machen wir zum Schluss. Was ist nach dem Juni 1953 passiert? Also es sind die Normerhöhungen zurückgenommen worden. Es ist der sogenannte Volkswirtschaftsplan korrigiert worden. Es sind auch in Verhandlungen mit der Sowjetunion, mit Polen und anderen Ländern, sind die Güter eingeführt worden, die nämlich tonnenweise fehlten. Ja, da wurde ja genau aufgelistet, was ist der Bedarf und was haben wir. Und da war eine Riesenbedarfslücke. Also insofern ist es wirklich wichtig, nicht auf irgendwelche Sondersituationen und Sonderbetriebe zu schauen, sondern auf die Gesamtsituation, die war wirklich sehr kritisch und so. Also es wurde nachhaltig daran gearbeitet, die Versorgung zu verbessern. Es wurde auch nachhaltig daran gearbeitet, Fortschritte in der Presselandschaft zu erzielen. Also im Gefolge des 17. Juni entstehen Publikationen, die es vorher nicht gab. Gibt es Versuche, auf neue Art und Weise an die Leute heranzukommen, über Rundfunk und so weiter. Der DDR-Rundfunk vorher war ja wirklich stinklangweilig. Also muss man einfach ganz ehrlich so sagen, weswegen er ihn die Leute ja auch nicht so gerne hörten, ja, da ganzen Tag lang ja irgendwelche Klassiker gespielt werden und kaum Nachrichten auftauchen und so weiter. Also bis in die Kultur und Kunst hinein gab es Lockerungen. Es wurden auch nochmal im Folge des 17. Juni geprüft, Repressionsmaßnahmen gegenüber der Kirche, es wurden geprüft Repressionsmaßnahmen gegenüber Intellektuellen. Also es ist ein ganzes Paket mit sozialen Aspekten, mit kulturellen Aspekten. Und es war im Grunde genommen eine Dauerbotschaft von SED-Politik. Ab diesem Ereignis war völlig klar, im Unterschied übrigens zu jetzt in Europa, ne, war völlig klar, man darf, also wenn man den kleinen Mann ans Portemonnaie geht, muss man es sich gründlich überlegen, wie tief man hineingreift. Das ist etwas, was heute in Europa keine Rolle mehr spielt. Ne? Und die Ergebnisse haben wir dann in Griechenland, in Italien und anderswo sozusagen in den entsprechenden Protesten dann auf dem Tisch. Ne? Also das hatte man damals begriffen.
Dann haben die ja selber nicht so einen faschistischen Putsch geglaubt. Ne?
Ja, dann allerdings, was man nicht richtig verstanden hat, ist, und das ist aber ein Systemmangel, der ist diesem Sozialismusmodell immanent. Ja, was man nicht verstanden hat, ist, dass eine andere Form der Demokratie nicht heißt, dass man so arbeiten kann wie in der Sowjetunion, sondern dass man da anderen Mustern folgen muss. Formal hat man immer viel von Demokratie geredet und von Mitbestimmung, aber das Demokratiedefizit blieb ein Defizit bis zum Ende der DDR. Während die soziale Frage als eine Kernfrage des Verhältnisses, also im Grunde genommen wurde ein Deal geschlossen zwischen Arbeiterschaft und Partei. Das ist, sagen wir, ja, sorgen dafür, dass im Rahmen der Möglichkeiten unserer Volkswirtschaft sozusagen es euch nicht allzu schlecht geht, dass ihr hin und wieder auch mal gefördert werdet und Extras habt, aber ne, dafür möchten wir bitte unsere führende Rolle weiter anerkannt wissen.
Hat ja mal einer gesagt, wir arbeiten so gut wir können und ihr regiert so gut wir könnt, in Danzig 71, glaube ich, dem Jagielski oder so hieß. Das war eine gewisse Ironisierung.
Ja. Nee, aber das hat ja wirklich, also dieses Trauma, 17. Juni, hat bis zum Schluss gewirkt. Hat übrigens auch mit dazu beigetragen, dass man nicht so unüberlegt zu Waffen griff. 89, ne? Spielt auch eine Rolle. Was die Gewerkschaften anbetrifft, ja, sind wir wieder beim Systemdefizit. Die Gewerkschaften wurden als Transmissionsriemen verstanden. Und in dem Moment, wo ich die Gewerkschaften zum Verteiler von Ferienplätzen und zum Transmissionsriemen parteipolitischer Botschaften degradiere, schaffe ich ein Glaubwürdigkeitsproblem für die Gewerkschaften. Also ich schade sowohl den Gewerkschaften als mir selbst als Führungspartei auch. Und das steckte aber tief drinne. Das hing mit dem sowjetischen Modell zusammen, die Gewerkschaften als Transmissionsriemen. Da hat sich im Detail einiges gebessert. Die Gewerkschaften bekamen in den Betrieben viel mehr Befugnisse und Bewegungsspielräume und die Pläne, ja, die die Gewerkschaften aufstellen konnten zur Versorgung der Belegschaft und so weiter, das war alles klar. Das vielleicht also zu den Opferzahlen, inwieweit sind die objektiv? Die hier genannten Zahlen sind aus internen Dokumenten. Nicht aus veröffentlichten, aus internen Dokumenten. Und in internen Dokumenten sind sie einigermaßen glaubwürdig. Also die Polizei und die anderen, die Justizorgane und so weiter, haben sich nicht gegenseitig selber betrogen. Es wurde dann gedeckelt, ja, das wurde zwar erhoben und mitgeteilt, aber in die Öffentlichkeit und in die Debatte kam die Zahl natürlich nie. Insofern kann man sagen, sie sind glaubwürdig, weil sie aus unveröffentlichten internen, im Grunde genommen aus Dokumenten stammen, die selbst dem Führungszirkel nur in einem ganz begrenzten Maß zur Kenntnis gegeben wurden. Deswegen halte ich das für glaubwürdig, einigermaßen objektiv. Ganz objektiv können wir es nicht machen. Also ganz geht nicht, weil wir zum Beispiel in Berlin geht es überhaupt nicht, ja, weil sich da die Dinge mischen. Und ja, was ist maßvoll? Ich habe ja damit einen Begriff aufgegriffen, den auch der Kollege Christoph Klessmann verwendet hat, ein Zeithistoriker, der doch zu den Renommierten seiner Zunft gehört. Er bezeichnet das auch so, ohne die militärischen Eingriffe schönzureden. Er sieht die auch kritisch, aber er kommt zu dem Schluss, gemessen an dem Ausmaß der Ereignisse ist es maßvoll. Ja, und die Amerikaner haben in Stuttgart auch die Panzer auffahren lassen, als die Massenproteste 48. bei der 48, ja, als, denn die soziale Marktwirtschaft war ursprünglich keine soziale Marktwirtschaft, sondern nur eine Marktwirtschaft. Und erst nach den Massenprotesten, einer der Zentren war unter anderem Stuttgart, ja, erst nach den Massenprotesten hat Erhard zu seiner sozialen Marktwirtschaft gefunden. Das wissen die wenigsten Leute. Die denken alle, Erhard hat das erfunden. Nein, es ist ihm erzwungen worden. Nachdem es so rumort hat, die Geschäfte geplündert wurden, die Schaufenster eingeschmissen wurden, weil die Leute so empört waren, dann hat man zurückgedreht und man hat aber sehr schnell korrigiert und hat doch die Sache sehr schnell in den Griff gekriegt. Man musste also nicht nochmal nachträglich militärische Maßnahmen nachschieben. Ja, und plus die SED hatte auch gar keine materiellen Möglichkeiten, das schnell in den Griff zu kriegen. Das ist auch ein solches Problem. Es war gar keine Wirtschaftskraft da, das in den Griff zu kriegen. Und Sie hatten es ja schon gesagt, eines der Probleme war die Demontagen. In Ostdeutschland ist durch Demontagen mehr Industriepotenzial zerstört worden, als in den Endkämpfen des Zweiten Weltkrieges. Das muss man einfach noch einmal deutlich sagen. Nicht? Es ist nur übertroffen worden durch die deutsche Wiedervereinigung. Also was die Zerstörung von Industriepotenzial anbetrifft. Ich meine jetzt nicht die Zerstörung durch Bomben und Gewalteinwirkungen, sondern einfach durch die Schließung von Betrieben, durch die Wirtschaftsmaßnahmen. Aber das ist enorm, was die Reparationen dort zerstört haben. An welchen Begriff sollten wir? Also ich selber neige zu Folgendem. Also für mich ist klar, wir haben mal schon 2003 haben wir gesagt, der Begriff der Arbeiterrevolte kommt dem am nächsten. Und, ja, ob man nun Arbeiterproteste oder Arbeiterrevolte ist vielleicht noch treffender als Arbeiterproteste. Und es hat die Tendenz zum Volksaufstand. Also, die Schwierigkeit besteht dadurch, dass diese Ereignisse ja durch die Besatzungsmacht gedeckelt wurden. Gedeckelt werden mussten auch, ne? Das ist ganz klar. In dieser internationalen Situation konnte man sich an der Nahtstelle in Europa nicht so ein Ding leisten, ne? Man war ja gerade froh, dass Korea nicht mehr kochte. Da kann man heute nur vermuten, aber durch die Massendemonstration und sozusagen die Andeutung, in welche Richtung das hätte gehen sollen, waren das Arbeiterproteste oder eine Arbeiterrevolte mit der Tendenz zum Volksaufstand. Als Volksaufstand selber würde ich es noch nicht bezeichnen, da gehören andere Dimensionen aus meiner Optik dazu, aber die Tendenz wohnte den Ereignissen inne, das muss man schon ehrlich sagen. Also es waren eben nicht nur ein paar Streiks, sondern ja, Demonstrationen, viele andere Aktionen auch. Und Junikrise bezeichnet schon noch etwas mehr. Es war ja, da geht es um die internationale Junikrise, also mit internationaler Dimension, die erfasst ja mehr. Nicht nur den 17. Juni in der DDR, sondern die Junikrise ist ja ein internationales Phänomen. Der Juni 53 ist sozusagen, da ballt sich international einiges zusammen und das wäre ein eigenes Thema, diese Junikrise zu diskutieren und auszuarbeiten. Ich bin für die Arbeiterrevolte mit der Tendenz zum Volksaufstand, die ihr inne wohnte. Und deswegen halte ich es auch für völlig unsinnig. Ich habe jetzt vor kurzem wieder ein Papier gelesen. So geht es natürlich nicht. Man kann nicht argumentieren. Also in Volksaufstand war es nicht, weil es nur in den Zentren der Industrie und der Arbeiterschaft stattfand. Ja, und ein Arbeiteraufstand war es aber auch nicht, weil Schaufensterscheiben zerschlagen wurden. Also das sind, so läuft das nicht. Ist aber ernsthaft noch von Leuten, die man ansonsten ernst nehmen sollte in der Diskussion, so geht es nicht. Mein Plädoyer ist, wir sollten diesen Dingen kritisch ins Auge schauen. Das ist ein Ereignis mit einem hohen Lernpotenzial, auch für alle die, die später die Welt verbessern wollen.
Okay. Jetzt, ja. Eine ganze Kleinigkeit zu dem dazu. An dem 17. Juli in Halle gab es noch einen Woolworth-Laden. Es gab ja sonst alles mehr oder weniger Konsum und schon ein paar AO. Und ein Woolworth-Laden, der war ja noch privat. Und dort hingen im Schaufenster große Schilder: Dies ist ein Privatunternehmen oder so in der Art. Ja. Aus Angst, dass überall die Scheiben eingeschlagen werden. Wir sind privat, tut uns nichts. Das ist auch so eine interessante Sicht.
Naja, ist aber völlig verständlich, wenn es die vorher erlebt haben, sozusagen wie private Händler, Unternehmen und so weiter von der Staatsmacht schuriegelt werden, ja, würde man sagen, dann haben sie das, die nutzen das natürlich aus. Das ist doch völlig, ist also absolut normal. Ne? Aber also der letzte Satz, es ist eine Ereigniskette mit hohem Lernpotenzial, übrigens auch heute für Europa. Ne? Also wir sollten, alle Politiker sind gut beraten, sich nicht so hinzustellen, zu sagen, uns geht es ja gut, was geht uns das Leid der anderen an? Ne? Da ballt sich ein soziales Konfliktpotenzial zusammen in europäischer Dimension, was man ernst nehmen muss. Das muss nicht so zum Ausbruch kommen, aber das hat auch das volle Potenzial für etwas mehr als nur ein paar Demonstrationen, Wasserwerfer und ein paar verbrannte Fahnen.
Ja, jetzt würde ich sagen, irgendwo muss auch mal Schluss sein. Alles Weitere dann nach dem Abschluss der Veranstaltung vielleicht noch individuell. Ich habe noch jetzt in Ihren Namen sicherlich die dankbare Aufgabe, unserem Referenten eben Dankeschön zu sagen für sein Kommen, für seinen Vortrag und die sehr schön ausführliche Diskussion. Ja, das war uns ein Bedürfnis. Die noch Kollegin Nether noch?
Ja, noch ein Hinweis: Der 17. Juni findet am Bühnenjahr statt und für Dresden ist wieder angekündigt. Die Nazis haben eine Demo angemeldet,
ja,
um den Volksaufstand zu ehren, auf ihre Art. Und es ist aber noch nicht genau die Route raus, sie werden aber sich im Stadtzentrum wieder versammeln. Es wird keine Kranzniederlegung der Stadt stattfinden an dieser verrosteten Panzerkette da.
Ja.
Also eine Kranzniederlegung wird es nicht geben, aber die Nazis wollen durchs Stadtzentrum. Gleichzeitig hat die Arbeitsgruppe...
Wir treffen uns am Postplatz.
Genau, Postplatz, ja. Es wird also im Internet noch veröffentlicht, was, wann, wie. Es wird nachmittags, später nachmittags sein. Gleichzeitig wird am Abend gegen 19.30 Uhr eine Veranstaltung der Arbeitsgruppe angefragt. Zum 17. Juni auch eine Podiumsdiskussion mit Professor Bessier.
Ja.
Stattfinden. Es ist uns gelungen, den Versammlungsraum, also den Raum des Kabaretts Breschke und Schuch zu mieten. Und wir wollen das trotzdem durchführen. Sollte der Nazi-Aufmarsch dann dort vorbeikommen, werden wir natürlich die Veranstaltung unterbrechen und unseren Protest kundtun. Ich wollte bloß nochmal auf diese beiden Termine hinweisen. Es ist ja in unserer Zeitung veröffentlicht worden, in der Linken. Und wer Interesse hat, ist herzlich willkommen zu kommen und zu beiden Veranstaltungen natürlich. Je nachdem, wie jeder kann und möchte. Danke.
Dann auch dafür danke für die Info.
Das war ein Vortrag mit anschließender Diskussion von Professor Jürgen Hofmann in der Reihe Rosas Nachmittagskolleg, veranstaltet von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen unter dem Titel 17. Juni 1953, Deutungen im Widerstreit. Das fand statt am 4. Juni 2013 im Haus der Begegnung in Dresden.